Hi, Jana. Du
Hallo.
Bist heute hier zu Gast. Herzlich willkommen. Und du bist Meme-Forscherin?
Ja, das ist die kurze Antwort. Eigentlich bin ich Medienwissenschaftlerin, aber Memes sind irgendwas mit Medien. Und damit beschäftige ich mich jetzt schon seit einiger Zeit.
Spannend. Dann bist du hier auch genau richtig bei Cinema Strikes Back. Lass uns doch einfach mal drüber quatschen.
Yes, let's.
Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Bevor wir zu dem seriösen und wirklich tiefgründigen Talk kommen über
Können wir das?
Können wir. Mit okay. Jana auf jeden Fall. Also wir alleine würden das, glaube ich, niemals hinkriegen.
Das ist sehr seriös.
Aber ich finde auch so, wenn man noch eine Person von außerhalb hat, dann benehmen wir uns auch mal. Ne? Also ich finde das sehr gut.
Ja, wir brauchen immer die Gefängnistreiber Jonas, Alper und Marius, die uns fesseln.
Genau, weil alleine da ist Logo angesagt.
Da hampeln wir auch immer rum mit den Händen. Ich sage auch jetzt schon mal, ich habe eben einen Energy Drink getrunken und mein Herz pocht ganz doll. Ich hoffe nicht, dass Leute das merken, wie aufgekratzt ich bin.
Du bist ja hebelig. Also willst du deinen Konsum reduzieren?
Ich hoffe doch. Ich will auch ein bisschen gesponsert werden von einer Energy Drink Marke, die ich jetzt nicht nennen werde.
Ja, aber beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist es auch schwierig. Ne? Also das ist können wir leider nicht. Ich wechsle.
Irgendwann gehe ich zu RTL. Wechselst du irgendwann?
Nein, ich wechsle meine Energy Drinks auch mal durch.
Ah.
So, weil ich bin so, es gibt so viele Marken, Leute. Also es gibt ja nicht nur die eine Marke. Aber ich habe meinen Energy Drink Konsum auch stark reduziert, weil ich habe sogar.
Habe ich noch gar nicht mitbekommen.
Was? Oh mein Gott.
Ich call dich jetzt mal out.
Hä? Okay, gut, ich habe gerade eben auch an Energy.
Wollte gerade sagen.
Aber ist es da wirklich eine Woche vorher? Eine Woche lang habe ich es durchgezogen, keinen zu trinken.
Eine Woche, das ist aber für ne, im anonymen Energy Drink Meeting wäre das jetzt nicht. Da würdest du einen Stern für kriegen.
Das stimmt. Und das Ding ist, also ich habe halt irgendwann gemerkt, ich bin aufgestanden und habe mir direkt so einen halben Liter Energy Drink reingezimmert.
Steht das so auf deinem Nachttisch?
Nee, das aber es ist gefühlt schon. Und deswegen habe ich dann gemerkt, okay, jetzt so wirklich tagtäglich mit einem Energy Drink in den Tag zu starten, ist nicht the best way. Und deswegen habe ich das reduziert.
Ab Mitte 20 muss man auch auf seinen Körper achten.
100%.
Dein Körper ist ein Tempel.
Exakt, das ist sowieso. und das habe ich auch gemerkt. Jetzt, das ist gar nicht so eine geile Überleitung. Aber niemand weiß so sehr, dass E-Scooter-Fahren uncool ist, wie wir beide, oder nicht?
Das ist wahr. Ich würde aber auch lügen, wenn ich sage, ich stehe nicht ab und an auf einem E-Scooter.
Das stimmt, deswegen meine ich das. Also wir wissen es, aber wir praktizieren es trotzdem,
so,
das E-Scooter.
Ja, wir reflektieren, aber wir können nicht anders, weil mein Fahrrad ist auch kaputt. Deswegen muss ich ab und an, wenn ich, wie in die Zeit drängt, ist es eine Pressevorführung, sonst würde ich zu spät kommen. Und dann würde ich grandiose Filme verpassen wie das Kanu des Manitou.
Exakt,
und deswegen, da will ich nicht zu spät kommen.
100%, da schmeißt man sich dann eben nochmal da drauf. Und ich habe diese Pässe für mich entdeckt, wo du dann, 30 Minuten dann.
So weit bist du schon.
Ja, ist ganz schlimm.
Da weigere ich mich noch, weil ich habe Angst, dass ich dann zu viel wirklich.
Ey, mach's nicht. Ich verlasse mich nämlich viel zu sehr drauf. Mache ich aber jetzt nicht mehr, denn mir ist was vorgefallen.
Ein Fauxpas.
Mir ist ein kleiner Fauxpas passiert. Ich bin wirklich so am. Ich hatte auch so eine Situation, wo mein Fahrrad funktioniert auch aktuell nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, lade ich mir nochmal schnell einen Pass runter, schwing mich auf einen E-Scooter und fahr dann irgendwo hin. Und ich bin dann so mit dem E-Scooter durch die Nachbarschaft gedüst. Und da ist so das trendigste Café in unserem Veedel. Da fahre ich dann so dran vorbei und ich leg mich hin. Ich maule mich wirklich so und das ist wirklich so, ich falle so nach vorne, wirklich so
mit dem E-Scooter, das ist so gefährlich. Wieso hast du keine brachialen Wunden?
Ich habe hier so im Knie habe ich so,
Wunde.
Ja, ich zeig dir hier meine Wunde, ich will Mitleid, Leute. Nein, aber es ist wirklich so das Peinlichste, was dir so passieren kann. Und das Ding ist,
so
wirklich so alle in diesem Café, so ein Typ so gegen mir, stehen sie auch so und ich so, oh nein,
so
bitte.
Horrible.
Wirklich,
oh Gott,
bin so immediately aufgestanden und ich war so, nein, Leute, mir geht's gut.
Rumpelst du weg und bist so, gar kein Problem, es tat nicht
richtig
weh.
So, oh mein Gott. Also Leute, wirklich
so. Ich fühle es gerade richtig, also mein Körper ist wie so, ich bin so possessed, ich weiß, wie du dich gefühlt hast in dem Moment.
So, das ist wirklich so, Erste Hilfe ist wichtig, Leute, so, aber macht's nicht bei mir, wirklich so, lasst mich liegen.
Auch nicht. Wenn ihr seht, wie ich hinfalle, lasst mich auch
wirklich
liegen.
So.
Hab's verdient.
Lasst mich ausbluten so.
Ja.
Ich finde das wirklich so das Schlimmste, was passieren kann, dass Leute so kommen, ist alles okay.
Aber auch das Schlimmste ist vor einem hippen Café.
Ja, 100%.
Ich wär vor so einer Schenke, ist wieder
von
das Wort. Oder vor so einer Bar. so einer rustikalen Bar, wo so drei Opas sitzen, die rauchen, richtig, gar kein Problem. Und ich weiß, aber, das sind stabile Atzen, die judgen auch.
Genau, und die lassen dich aber auch liegen und das ist gut.
Eben, die haben auch keine Kraft mehr aufzustehen. Ja. Aber die ganzen Hipster da,
genau, die sind dann so
fancy-ass-Cafés.
Genau, mit ihrer feministischen Literatur,
genau,
in der Hand.
Eben,
so,
und eben, genau, Hugos an ihrer Tasche.
Aber die könnten mir auch nicht helfen, so, weißt du, die würden auch, ja, nur so, also die tun dann nur so, als ob sie sich für einen interessieren.
Die haben
aber
gar keine Kraft in den Augen, weil die nur Sojaschnitzel essen.
So, wir gehören selber dazu, zu dieser Fraktion, ja, deswegen, ja, wir dürfen
Ironie,
die Gags machen.
Ironie.
Aber ja, also ich finde, das ist so das Schlimmste, wenn du in der Öffentlichkeit hinfällst, wenn du in der Öffentlichkeit rennen musst, ist es alles so super peinlich. Und dann, ich hatte natürlich dann noch meinen Rucksack an, so mit dem Findus, mit dem Anhänger da dran. Also ich sah auch einfach wirklich wahnsinnig peinlich aus, wie ich dann so auf dem Boden liege, so dahin falle.
Oh,
und du verhältst halt auch noch mit dem E-Scooter. Also das ist ohnehin schon super uncool, mit einem E-Scooter reinzufahren.
Das erinnert mich an so eine Anekdote aus meiner Oberstufenzeit und da haben wir mal, sind wir Waveboard gefahren in der Turnhalle. Waveboard sowieso so ein
ich hab das nie hingekriegt.
Hast du nie, ne? Ich auch nie, so wirklich, und das bestätigt diese Geschichte auch, weil wir dann irgendwie mit dem Waveboard rumfahren mussten und dann bin ich halt hingefallen und es war wie in so einem Coming-of-Age-Drama.
Mhm.
Ich bin so, kurz habe ich das Bewusstsein verloren und dann habe ich wieder die Augen geöffnet und meine ganze Klasse stand so um mich rumherum und hat so auf mich runtergeguckt.
Oh nein.
Und es klingt auch wie so ein Albtraum. Ich weiß gar nicht, ob das mir wirklich passiert ist, aber ich vermute schon, weil meine Freunde erzählen auch immer noch davon. Ja, es war arschpeinlich.
Oh nein.
Ich habe auch das Gefühl, das war so das, worüber dann alle in einer Woche geredet haben,
das ist
weil es anscheinend so krass aussah, wie ich mich hingelegt habe.
Oh mein Gott.
Ja.
Aber das ist halt auch so dieses Ding, so Leute sagen dann immer so, ach nein, das vergessen alle wieder und niemand hat das so wahrgenommen. Ganz ehrlich, die Leute nehmen das wahr. So.
Ich bin ja auch die Person, die das nie vergisst.
Ja.
Also bei anderen Leuten. Ich weiß auch noch, wann du letzte Woche hingefallen bist. Wäre ich dabei gewesen, dann würde ich immer noch sagen, Lady, weißt du noch, was du mit dem E-Roller nicht hingelegt hast?
Ey, ich weiß es 100%. Da hatte irgendwelche hatten da ihr erstes Date und ich habe mit meinem Sturz deren Gesprächsstoff gerettet.
Ja, das so musst du es auch umdeuten und dann kannst du auch gut betucht einschlafen,
ja,
weil du hast
auch.
Den Gesprächsstoff für ein Date oder auch für ein unangenehmes Date vielleicht. Und
ich hab's gerettet.
Liebe ist passiert, Liebe wurde gefunden.
Das stimmt.
Durch dich.
Man könnte fast meinen, ich bin mit meinem ganzen Sturz zu einem Meme geworden.
Ja, darüber sollte man mal Memes machen. Und darüber reden wir auch mit Jana Zündel. Sie ist eine Meme-Forscherin. Ist ein ganz cooles und cutes Gespräch geworden. Viel Spaß dabei. Und danach reden wir aber auch noch über die Starts der Woche.
Also dranbleiben.
Jana, ich freue mich richtig, dass du heute da bist. Hi.
Hi. Hey. Ich freue mich auch.
Du bist Medienwissenschaftlerin und auch Postdoktorandin im Graduiertenkolleg Konfiguration des Films an der Goethe-Uni in Frankfurt.
Ja.
Das heißt, du bist aus Frankfurt hier hingedüst und du bist in den Bereich der Meme-Studies unterwegs.
Ja.
Kannst du erstmal kurz erklären, was ist das genau oder wie forschst du an Memes?
Ja, also ja, die Meme-Studies beschäftigen sich mit Internet-Memes oder auch Memes als Begriff im weitesten Sinne, als so ein Phänomen der Medienkultur. Ich speziell befasse mich mit Memes, die aus Filmen und Serien entstammen. Und es interessiert mich daran, was sie eigentlich dann von einem Film oder einer Serie wiederholen und reproduzieren. Also woran sich dann eben auch Leute erinnern, was sie als erinnerungswürdig betrachten, welche Gesten, welche Motive, welche Szenen bleiben hängen und werden dann eben auch zweckentfremdet und für was in einen ganz anderen neuen Kontext gestellt, also dann auch benutzt, um Ereignisse, Politik zu kommentieren oder eben dann auch andere Filme und Serien, also quasi, wo die Popkultur dann um sich selbst anfängt zu kreisen und ja, alles
das.
So ein buntes Mischmasch wird.
Voll, ich liebe das, wenn das passiert, aber ich muss, glaube ich, jetzt einfach mal fragen, ich meine, wir alle wissen, was Memes sind, wir konsumieren Memes täglich,
voll.
Aber so eine genaue Definition, wenn ich meiner Mutter erklären müsste, was ein Meme ist, da scheitere ich manchmal. Und meine Mutter ist dann jedes Mal so, okay, was ist es jetzt? Ist es ein lustiges Bild einfach? Wie genau würdest du einmal kurz und knackig meiner Mutter erklären können, was ein Meme ist?
Meine Mutter ist immer so, kennst du die Person?
Ja,
kennst
genau.
du die Person? Wer ist das?
Ja.
Warum ist das ein Text?
Ja.
Ist das eine News?
Okay, wie viel Zeit habt ihr? Willkommen zu meinem TED-Talk. Ja, es ist tatsächlich auch sehr schwer, eine präzise Definition dafür zu finden, weil ich denke, dass viele auch wissen, was ein Internet-Meme ist. Zumindest so in dieser einfachsten Form, lustiges Bild mit Text. Das ist auch nach wie vor so eine gängige, populärkulturelle Definition. Aber mittlerweile kann Meme sehr vieles sein. Es ist jeglicher digitale Inhalt, der in irgendeiner Weise bearbeitet und imitiert wurde und als ein Kommentar genutzt wird, um einen Sachverhalt, ein Ereignis, einen Film zu kommentieren. Da ist auch immer dann so eine ironische Distanz mit dabei. Also es wird etwas entnommen aus seinem ursprünglichen Kontext und in einen neuen gesetzt, meistens. Ist nicht sehr, sehr präzise, aber...
Eigentlich so, okay, du nimmst irgendetwas, was meistens irgendwie ein popkulturelles Produkt und willst das kommentieren und dann versuchst du dann irgendeinen Witz meistens darüber zu machen. Ja, das wäre vielleicht ja so einfach ausgedrückt, was du jetzt gesagt hast. Mhm. Eine bessere Definition hast du gemacht, aber...
Ja, und es kann halt so viele verschiedene Formen mittlerweile annehmen. Also eben von diesem ursprünglichen so lustiges Bild mit Text, also wo man dann auch wirklich so ein Setup in der obersten Zeile hat und dann auf der unteren Zeile ist dann die Punchline. Das ist dieses typische, das nennt man Image-Makro. Das sind diese Memes, wie die meisten sie wahrscheinlich kennen. Aber mittlerweile kann man darunter auch sowas wie TikToks zählen. Also das einfach auch ein Zitat einfach nur ein Sound entnommen wird und dann auf der Bildebene eine Bearbeitung stattfindet, dass eben Szenen nochmal neu aufgeführt werden, gecosplayt wird dazu. Oder eben ein Zitat aus einer Serie auf eine ganz andere Situation projiziert wird.
Ich finde das auch krass, wie vielfältig mittlerweile Memes sind. Also ich bin auch so, ich als Laie habe das dann auch schon so mir irgendwann gedacht, dass das ja auch mittlerweile so Twitter-Screenshots sind von irgendwelchen lustigen Konvos, die dann da zweckentfremdet werden. TikToks hast du auch schon angesprochen. Ja. Natürlich diese typischen Memes, die ja dann auch Jahre alt schon sind. Also ich finde dieses One Does Not Simply Meme, das ist ja auch schon so alt.
Ich hatte schon überlegt, fangen wir den Podcast so an, wenn ich diese Geste mache, woran denkt ihr dann? Oder diese?
Es ist sehr stark. aber ich finde es auch so ganz interessant, da was du eben auch schon so gesagt hast, es spielt viel mit ein, was man aus eigenen Erinnerungen bzw. aus eigenen Kenntnissen noch so hervorrufen kann. Denn ich sehe das jetzt zum Beispiel auf Instagram. Sveamaus ist ein Account, die macht sehr krasse Memes, wo es oftmals auch einfach nur darum geht, dass irgendwie Inneneinrichtungen von Häusern gezeigt werden und dann irgendwie so hier gefettschämt werden. Ein Text, aus eigenem Leben halt, wo man da diese Kenntnis rein interpretieren kann und dadurch dann so ein Meme überhaupt erst entstehen kann, weil das mit Bedeutung aufgeladen wird.
Ja.
Ich glaube, das ist so ein Aspekt, der sehr viel mit reinspielt, oder?
Ja, das meinte ich mit dieser kritischen Distanz. Also man nimmt ein Bild aus welchem Kontext auch immer und man reflektiert ja darüber, okay, wie kann ich das jetzt, was sehe ich da drin, wie steht das in Beziehung zu einer Situation, die ich kenne, woran denke ich dann? Und dann mache ich diesen Connex dann eben mit dieser Bild-Text-Kombination und mache eine neue Message sozusagen draus. Also, und das finde ich immer super spannend. Memes sind eigentlich Zweckentfremdungen und ich nutze das und instrumentalisiere das für den persönlichen Ausdruck oder eben in Unterhaltungen. Häufig sind Memes dann auch schon so Stand-ins, die wie Emojis verwendet werden. Also ich mache das jedenfalls sehr gerne. Ich schicke meinen Freundinnen mittlerweile eher GIFs als Emojis. That's how I show love. diese Gestenmotive, also das, ich finde das super spannend, wie das einfach dann so auch so ein verkörpertes Wissen ist, was sich dann über einen Film oder eine Serie Bahn bricht. Oder vielleicht auch komplett dieses Wissens mittlerweile entbehrt, weil die Geste für sich selbst steht und zu was anderem geworden ist.
Ja, oft weiß man ja gar nicht mehr, woher, aus welcher Produktion oder so kommt dieses Meme oder aus welchem Internetclip. Ne? Ich finde, das muss man ja auch meistens gar nicht wissen. Wiederum andere Memes spielen dann damit, dass du im Fandom drin sein musst. Also, dass du Fan von etwas sein musst, um es zu checken. Und okay, du hast gerade schon angesprochen, dass du auch so GIFs benutzt, aber auch Memes selber. Also, konsumierst du auch selber Memes? Hast du dann in deinem Job, weil du dich dann, du hast jetzt ja auch momentan ein Forschungsprojekt, wo du dich mit Memes beschäftigst. Okay, da kannst du ja vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber das heißt, du bist private Nutzerin von Memes, also wir alle, und du beschäftigst dich dann auch damit sozusagen jobmäßig.
Genau, also eigentlich ist das immer so der erste Ansatz, wie ich mein Untersuchungsmaterial zusammensammle über die eigene Bubble. Was kriege ich so in die Timeline gespült auf Instagram, wenn ich dann eine ja, eine aktuelle Obsession habe und dann bewusst nach solchen Schnipseln und Memes suche und darüber dann sozusagen wie so ein Forschungskorpus aufzubauen. Das ist natürlich auch einigermaßen schwierig, problematisch, ist nicht so ganz wissenschaftlich immer. Das muss man dann noch anderweitig dem wissenschaftlichen Publikum verkaufen, warum man das dann so ausgewählt hat. Das ist nur so eine kleine Seitenanekdote. Aber ja, ich konsumiere auch selber Memes und vielfach waren Memes für mich auch so eine Art Secondhand-Konsum von Filmen und Serien, die ich noch gar nicht gesehen hatte. Also zum Beispiel vor einigen Jahren House of the Dragon, die erste Staffel. Zuerst habe ich die Memes gesehen, dann habe ich auch im Podcast gehört und dann habe ich irgendwann mal die Serie gesehen. Also es ist quasi auch so eine Umkehrung findet da statt, dass mittlerweile ja Film schauen oder Serien schauen nicht mehr einfach nur eben auf die Episode oder den Film selber zu reduzieren ist, sondern eigentlich das Drumherum. Und darüber finden viele ja auch überhaupt erstmal ja, so einen Zugang und so einen Anschluss. Sie sehen ein Meme und denken, okay, das ist ja interessant und warum finden das alle so lustig? Und das könnte dann auch so eine Motivation sein, ach, dann schaue ich mir mal den Film an, weil ich will wissen, what's the fuss about? Und I want to be in on a joke. Also ich will in dieses Insidertum einsteigen. Ich will in den Kreis der Eingeweihten aufgenommen werden.
Das ist voll toll, aber ich finde es auch so schön, dass das, was du ja auch schon so gesagt hast, dass diese Memes aber auch für sich selbst stehen können und halt auch außerhalb dieses Kontexts funktionieren können, aber dass man natürlich dadurch schon gewillt ist, irgendwie doch diesen Kontext zu verstehen. Aber was ich auch noch irgendwie so interessant finde, ist, hast du überhaupt noch Spaß an Memes? So, wenn man überhaupt mit diesem Forschungsaspekt reingeht, ist es so,
Wir auch mal gefragt, hast du noch Spaß
genau,
an Filmen?
Genau, ist es so, kannst du überhaupt noch so ordentlich ablollen über Memes? Oder ist es so mittlerweile, dass du mit einem zu kritischen Auge da irgendwie so dran gehst?
Nee, gar nicht, aber das liegt vielleicht auch an der Wahl der Memes, mit denen ich mich beschäftige, weil ich beschäftige mich ja wirklich spezifisch mit welchen, die aus Filmen und Serien stammen und ich bin jetzt nicht eine von den Forscherinnen, davon gibt es auch sehr viele, die halt so ja, Memes der neuen Rechten oder so forschen. Das ist eher so ein schlechte Laune-Thema, wo ich mich persönlich auch lieber von abgrenze. Ich meine, klar, es ist häufig, es ist natürlich eine sehr schnelle Pipeline von Popkultur zu Populismus, aber man kann da auch sicherlich ein bisschen Grenzen setzen und gucken, dass es eher auf so einem, so einem Allgemeinplatz der politischen Kritik bleibt. Also aktuell fand ich es eher spannend, mich mit Memes zum Tod des Papstes und der anstehenden Konklave auseinanderzusetzen.
Auch wegen dem Filmkonklave.
Ja, genau, weil dann eben dieser Filmkonklave, also vom Timing her hätte man sich fast nicht besser backen können. Und ich habe auch mal ein Meme mitgebracht dazu, weil ich das besonders spannend fand, weil hier eben auch wieder so eine Vermischung stattfindet mit dem Filmkonklave. Na, die im Bezug auf die anstehende Konklave und dann in Verbindung mit der Reality-TV-Show RuPaul's Drag Race. Und wir sehen hier quasi das Filmplakat von Konklave, ne? Also Ralph Fiennes und dann dieses Schwarze Kreuz und dann noch drei andere Darsteller. Und dann steht da aber drunter, unter Konklave steht Untucked. Und das ist das Begleitformat zu RuPaul's Drag Race. Also dann immer die Backstage-Story von den Drag Queens und dann das Drama, das dann zwischen denen entsteht. Und die Caption zu diesem Bild ist: "And girl, if you're not watching Conclave Untucked, you're only getting half the story." Also haben sie diesen Zitat genommen aus Drag Race Untucked und haben das auf die Konklave
produziert.
Ja. Ich habe aber auch, das finde ich so lustig gerade, weil ich meine ganze TikTok-Startseite, da merkt man ja auch wieder dann, auf wie vielen Plattformen dann dieser Witz stattfindet oder dieses Meme, ganz viele auch so Compilations gesehen, wo dann die einzelnen Papstkandidaten unter dem Sound von RuPaul's Drag Race unter diesem Intro-Sound durchgespielt wurden. Und dann wurde auch dieser Gag von diesem Meme dann weitergetragen, also auf eine andere Plattform.
Das ist genau. Ich habe noch ein Mashup gesehen, wo sie auch, ich glaube, das war sogar so halb KI generiert. Auch KI spielt mittlerweile bei Memes eine gewisse Rolle. Da werden die dann alle so in ihre Kutten gemorpht und dazu haben sie den Song Sherry Sherry Lady abgespielt. Also diese Campiness, diese Verbindung, ne? Also man macht eigentlich bei Memes, gerade wenn man so zwei IPs zusammenmischt, zieht man ja so eine Verbindung zwischen unähnlichen Sachen. Man behauptet eine Ähnlichkeit. Und das ist, finde ich, so spannend bei Memes. Das ist einfach was, ist ja auch, gehört ja auch eine gewisse kreative Leistung dazu, überhaupt diese Verbindung zu finden. Ja.
Aber unterscheidet man dann in diesem Fall auch nochmal, weil ich meine, das ist jetzt mal ein zeitlich sehr aktuelles Thema, in relevante Memes und so zeitlose Memes? Ist es ja. So, gibt es auch nochmal so eine krasse Unterscheidung?
Also ich mache quasi diese Unterscheidung, du hast ja schon davon gesprochen, also es gibt diese Memes, die mittlerweile auch wirklich so, so entleert sind, so im Bezug auf ihren ursprünglichen Kontext. Also man weiß gar nicht mehr, wo kam das Meme eigentlich ursprünglich mal her, oder man weiß gar nicht mehr so viel über die ursprüngliche Szene oder den gesamten Film, aus dem es kommt. Es ist so zu so einem Allgemeinplatz geworden, einfach so eine populäre Geste, die jeder wiederholt. So wie so ein Emoji, was man sich immer wieder hin und her schickt. Und alle wissen einfach, wie es eingesetzt und wie es gemeint ist. Es ist wie so ein digitales Sprichwort, das man dann verwendet. Das gibt es auf der einen Seite des Spektrums, und auf der anderen sind dann eben diese sehr kontextlastigen, die man nicht verstehen kann, wenn man nicht Teil dieses jenen Fandoms ist. Oder eben diese zwei Serien oder Filme, die da zusammengeworfen werden, nicht gesehen hat, um eben einfach diese, ja, die Punchline dann nachzuvollziehen. Und das finde ich so spannend. Also es gibt ja diese Template-Seiten, Imageflip beispielsweise, das nehme ich auch ganz gerne, um so Memes zu generieren. Ist vielleicht auch schon wieder sehr oldschool. Aber da gibt es ja diese Meme-Vorlagen, wo man wirklich sehen kann, okay, was ist wirklich zu so einem digitalen Sprichwort geworden. Also zum Beispiel ganz viele Vorlagen von Leonardo DiCaprio, interessanterweise. Also einmal das, wo er so zupostet, aus The Great Gatsby, da wo er dann auf dem Fernseher zeigt, weil er sich selbst im Fernsehen sieht. Stimmt. Und alle wissen, wie das mittlerweile eingesetzt wird. Mhm. Und dann halt auch, wo er lacht, das glaube ich aus Django Unchained, Leo Laughing. Wo er in seiner Rolle als dieser eine Sklavenhändler irgendwie da so mit so einem Glas in der Hand und dann lacht. Und das wird dann, ja.
Ja,
wird auch verwendet.
Ich musste immer an dieses The Office-Meme denken, mit diesem They're the same picture.
They're the same picture, genau.
Das, wo ich immer so dran denke, dass das irgendwie so sehr oft reproduziert wird.
Ja, das weil das sind einfach so Kommunikationsmuster, die man einfach immer wieder reproduzieren kann, und man kann dann jeden Sachverhalt in dieses Muster sozusagen pressen. Und es ist einfach wie so eine Rhetorik, die sich da eingeprägt hat. Und dieser sprachliche Aspekt, der interessiert mich auch sehr an Memes. Also es ist halt so eine digitale Umgangssprache, die man vielleicht auch erstmal gar nicht versteht, wenn man da so von außen drauf guckt, wie mit so einem Dialekt sprechen. Aber wenn man einmal dann so drin ist, dann ist das so, ja, so ein aufgebautes, erlerntes Wissen, und dann kann man es immer weiter anwenden und auch weiter sozusagen verändern, transformieren.
Ich finde auch, was ich manchmal bemerke, ist, dass so fast in so Serien und Filmen Meme-Momente kreiert werden absichtlich, um dann im Nachhinein ein Meme daraus zu ziehen, also Meme-Potenzial zu generieren.
Ja.
Ich weiß nicht, beobachtest du das auch? Also wenn du dann dir Serien und Filme anschaust, dass du denkst, es wird wissentlich schon mit reingeschrieben ins Drehbuch?
Und ja, definitiv. Also ich hatte dazu, interessanterweise vor 2 Jahren war ich mal auf dem Seriencamp hier in Köln. Und genau dazu hatten wir so ein Panel, dass tatsächlich mittlerweile es eher Serien- und Filmemacher darauf anlegen, solche memeable Moments beim Drehen, würde ich zumindest sagen, schon zu implementieren. Ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht empirisch nachweisen, ob das auf Ebene des Drehbuchs auch schon passiert. Aber sicherlich ist da immer die Hoffnung mit verbunden, das wird dann wirklich gememt. Was dann aber tatsächlich zum Meme wird, das ist wieder eine ganz andere Geschichte, weil am Ende entscheidet ja dann das Publikum, was memebar ist und was weiterverwendbar ist. Also es geht immer darum, dass dieser Moment auch so eine Anschlussfähigkeit ist, offen genug ist, dass ich ihn auf viele verschiedene andere Situationen mit anwenden kann. Es darf halt auch nicht zu spezifisch werden. Mhm. Aber es ist mir auch schon aufgefallen, also zum Beispiel in der Serie Riverdale, da gibt es diesen Charakter Cheryl, die ist so ein GIF auf zwei Beinen. Also die ist so eine Scream Queen, die hat immer diese sehr expressiven Gesichtsausdrücke, und dann hat sie, dann droppt sie immer ihre One-Liner, bevor sie die Szene verlässt.
Und das ist auch oft, finde ich, Fremdscham, also so Riverdale generell, weil ich finde, Riverdale wirkt manchmal wie, als hätte es so ein 50 Jahre alter Mann geschrieben, und er denkt die ganze Zeit, so reden Jugendliche.
Wahrscheinlich ist es auch so.
Ja, ich glaube schon. Also manchmal wird dann doch auch, also werden immer so Trends aufgegriffen, aber immer so sehr gestellt. Also so habe ich das immer wahrgenommen. Aber ja, ich würde auch sagen, Cheryl und aber auch alle anderen, so Veronica. Ja. Und ich liebe aber auch Riverdale-Memes. Also ich gucke mir manchmal noch immer, wo die Serie längst jetzt vorbei ist, so auch Compilations an über die besten Riverdale-Momente. Und dann irgendwie, ich quote auch, also zitiere regelmäßig in meinem Freundeskreis diese Szene mit Jughead, wo er so sagt, I'm a weirdo.
I'm weird.
Ja, yeah. Have you ever not seen me without my stupid hat on? Also das ist ja auch das Coole an Memes, dass sie mittlerweile nicht nur in einem digitalen Sprachgebrauch, sondern auch im richtigen Sprachgebrauch schon.
Ja, dass wir so eine Offline-Verkörperung machen. Ne? Also eben. Ja, es ist so ein Insider-Witz zwischen einer Freundin und mir, dass wir immer diesen machen. Ah, ja. Also wie dieser, das ist dieses Meme mit diesem schwarzen Typ, der immer sagt, irgendwie, das ist dann diese Geste, die man macht, wenn man denkt, man macht gerade was Schlaues, aber man hat eigentlich gerade was Dummes gemacht oder so. Und dann, das ist, ich finde das auch total spannend. Und das sieht man ja dann auch auf so TikToks eben, da wurden dann diese TikTok Creator ihren eigenen Körper zur Verfügung stellen, um das Meme zu reproduzieren. Mhm. Also das ist so, und dann halt mit so Cosplays und so weiter.
Stimmt, es gibt ja auch, habe ich auch letztens gesehen, so eine Party, wo man, das Motto war dann, verkleide dich als Meme, und dann sind Leute als 20 Jahre altes Vine-Meme, also Vine war ja diese App, die es mal gab.
Ach, vor der TikTok prähistorische Zeit.
Ja, und das, damit sind wir auch noch aufgewachsen, ne? Du auch? Ja. Also so, ich habe da früher da immer meine Zeit verbracht, und das gibt mir auch immer so ein wohliges Gefühl, wenn jemand so einen Vine zitiert. Ja,
ja, ich feiere das auch total, also ein sehr krass sich eingeprägtes Beispiel ist auch wieder aus Drag Race, aber der deutschen Variante. Ja, es gibt Drag Race Germany, check it out. Die hatten die müssen ja dann immer so Runways machen, also ne, dann immer zu einem bestimmten Motto sich anziehen. Und das eine Motto war die Nacht der 1000 Angela Merkels. Und eine kam als das Meme von Angela Merkel mit diesem Papageien. Oh, wo sie so schreit. Und das war so krass. Also diese Queen habe ich so gefeiert, als sie das gemacht hat. Das war großartig.
Ja, stelle ich mir voll krass vor. Dann du auch, du merkst dann ja sowas dann die ganze Zeit, rezipierst du das ganz anders, weil du dich ja dann auch beruflich damit beschäftigst. Also ich stelle mir immer vor, weil ich freue mich schon über Memes, wenn ich die dann erkenne, aber du denkst dir dann vielleicht auch Stoff für mein Forschungsprojekt.
No. Immer. Ja, klar, diese Brille habe ich immer auf, aber das ist ja, also Story of my life. Ich meine, man fängt mit einem medienwissenschaftlichen Studium an und dann schreibt man eine Dissertation, und meine Dissertation war über Fernsehserien. Also habe ich immer beim Serienkonsum täglich mit dieser Brille auch irgendwo da gesessen. Kann ich das jetzt verwenden? Glücklicherweise hört es meistens bei Vorspannen auf, weil ich mich hauptsächlich mit Vorspannen beschäftigt habe.
Auch cool.
Ja.
Was ist dein Lieblingsvorspann?
Mein Lieblingsvorspann? Ich mag den von Orange is the New Black sehr gerne, mit diesen extremen Close-ups. Und den von Friends, weil man den so schön mitmachen kann. Also der, was er so das Publikum affiziert mit dem Klatschen.
Ja, da muss man direkt mitmachen.
Ja, genau.
Das waren vier Klatscher, oder? Ich weiß es nicht mehr.
Ja, es ist schön.
Ja. Ich glaube, ich habe zu wenig gemacht, das ist ja schön. aber noch mehr?
Noch mehr? Vorspanne, jetzt. Okay. Ich mag zwar die Serie überhaupt nicht, aber ich mochte immer den Vorspann von The Walking Dead. Den fand ich von der Musik und auch der visuellen Ebene toll, weil der so eine Stimmung auch aufgebaut hat. Das mache ich immer sehr gerne. Ich meine, Game of Thrones ist ein Klassiker.
Ja, muss gesagt werden.
So.
Ist ja bei mir auch ganz oben mit dabei. Und True Detective.
PS, ja, der Game of Thrones Vorspann wurde auch gememt. Vor ein, zwei Jahren, als hier die Krönung von Charles war, King Charles. Und dann haben sie einfach den Zeremonienweg durch London nachgezeichnet. Und dann hat irgendjemand das, wie die das halt so machen im Fernsehen, ne? Auch bei Marathons oder so weiter, wenn irgendwelche Prozessionen stattfinden, dann immer so, das ist der Weg durch die Stadt. Und dann hat jemand das genommen und einfach Game of Thrones das Theme drunter gelegt. Und dann es wurde gleich sofort spannender.
Ja, cool. Ja, krass. Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ich auch nicht. Wir haben ja auch eben schon mal so darüber geredet, so dass es vielleicht so kalkulierte Memes gibt in der Produktion von Filmen und Serien.
Ja.
Generell ein Marketing-Aspekt ist ja auch irgendwie so sehr spannend, ob das dann halt irgendwie schon so direkt reproduziert wird oder ob Filme und Serien vielleicht auch sogar schon mit Memes beworben werden. Guckst du dir sowas auch an? So,
ja, also Marketing-Memes. Also es ist wirklich auch so, es ist wirklich schon ich glaube, es ist mittlerweile ein eigenes Feld, Meme-Marketing, Social-Media-Marketing, dann das Feld Meme-Marketing da drin. Ich schaue mir gerne so diese Netflix-Memes an, also wo dann immer die Persona des Netflix-Praktikanten, die dann immer die diese Memes bringt, diese, genau, und damit versuchen sie, genau, und davon, mit dieser Kunstfigur und dann halt eben diesen Memes nacheifernden, viele Meme-Forscher würden jetzt sagen, das sind keine authentischen Memes, weil sie eben von oben aufgestülpt werden. Hm, okay. Aber sie bauen ja was nach und alle erkennen das. Das soll ein Meme sein. Gleichzeitig ist bei den Netflix-Memes ja auch schon diese Ironie, ja, wir wissen, dass ihr das cringe findet und wir machen das absichtlich, damit ihr Spaß an diesem Cringe habt. So eine Geste schwingt da so mit. Und das finde ich bei den Netflix-Memes ganz spannend, dass sie so ein bisschen auch inner the jokes sind. Mhm. Weil tendenziell werden diese Memes von oben auch eher abgelehnt, weil das eben dann zu peinlich ist.
Das wollte ich nämlich sagen. Es wird doch immer so gesagt, wenn irgendwie irgendwelche Unternehmen auf Meme-Trends aufspringen, dann ist ein Meme eigentlich tot. Wird ja irgendwie so immer gesagt. So,
ja. Obwohl ich finde, das kommt dann auch immer drauf an, weil manche Firmen können das ja richtig gut, weil sie dann doch nochmal so aktuell genug sind oder ne, dann einfach so genug Selbstreflexion haben oder sympathisch sind in on the joke, wie du es eben gesagt hast. Ja. Also mir fallen da schon ein, zwei ein, die das auch gut machen und die dann auch echt viel Aufrufe kriegen, zum Beispiel mit ihren TikToks oder sowas.
Ja.
Ja, aber ich finde es voll krass, dass das ja dann, also vielleicht ist das auch übertrieben gesagt, aber ich finde, ist Meme-Forschung oder das Feld von Memes da nicht voll das voll der Teilbereich, wo man noch richtig so Macht dem Volk, also so ein bisschen so, dass wir entscheiden können, was populär wird. Also das hat ja auch, das ist ja diese so die tollste Form des Internets, könnte man sagen, ohne dass sie jetzt zum Beispiel auch von, wie du meintest, politisch dann manchmal von Rechten oder sowas, es gibt ja auch Schattenseiten von Memes, zweckentfremdet wird. Aber ja, würdest du sagen, dass das so ein relativ positives Forschungsfeld, wenn du jetzt über Serien und Filme primär sprichst?
Ja, also wie gesagt, die Meme-Forschung zu Recht extrem Memes ist sehr, das nimmt einen großen Teil der Meme-Studies ein. Und ich versuche da auch mit Kolleginnen ganz gerne ein bisschen so dagegen zu arbeiten, erstmal eine Ebene tiefer anzusetzen. Okay, aber was ist denn mit diesem alltäglichen und populärkulturellen Gebrauch? Das quasi, ne, diese Politisierung ist ja immer erst so der dritte Schritt vor dem ersten und zweiten. Aber ja, es hat diesen Aspekt, dass eben immer noch die breite Masse oder zumindest die digital umtriebigen ZuschauerInnen entscheiden, was populär wird und was dann wirklich durch die Decke geht. Aber es ist so ein Tauziehen mittlerweile geworden. Also daran sieht man auch, dass Memes sich schon so fest etabliert haben als eben so eine digitale Umgangssprache. Und auf diesen Zug springen jetzt dann eben auch die großen Unternehmen auf und sie wissen, wie sie das Ganze für sich selber auch wenden können, kommerzialisieren können. Also
das heißt, es hat sich auch verändert.
Es hat sich so ein bisschen amortisiert, also wie sehr viele Fanpraktiken, die ursprünglich halt so wirklich sehr fest einfach nur von privaten Userinnen verwendet wurden, aber dann eben auch irgendwie dann quasi wie gekapert werden von oben, weil die Medienunternehmen merken, okay, da ist was zu holen, da können wir Buzz generieren und uns vielleicht neue ZuschauerInnen reinholen.
Das heißt, ist die Hochphase der Memes vorbei?
Nö, würde ich jetzt nicht sagen. Also es ändert so eine, Memes sind ja in ständiger Entwicklung begriffen. Also eigentlich, wenn man heute über ein Meme spricht, ist es morgen auch schon wieder nicht aktuell. Insofern ist da immer etwas am sich entwickeln. Und es ist genauso spannend auch zu sehen, okay, was festigt sich, was wird dann vielleicht irgendwann halt zu einem Template, zu so einer ewigen Vorlage, dass man gar nicht mehr sich hinterfragen muss, wo kommt es eigentlich her und wie gebrauche ich es jetzt richtig? Alle wissen es schon. Irgendwie so ein unausgesprochenes Wissen. Also das finde ich eigentlich eher dann spannend, dass eben nicht mehr dieses nur Grassroots
Es kommt nicht immer nur von unten und so weiter.
Ja. Und ich meine, dieser ständige Wandel, ich meine, hat sich ja auch schon hier mit TikTok ja auch jetzt gezeigt, dass halt durch, oder auch Reels auf Instagram, dass halt diese Videoebene auch nochmal mehr Spielraum mit einbringt, nochmal mehr Variety.
Ja. Und was ich bei Memes auch so spannend finde, die kann man halt auch so gut in andere Video- oder Bildform noch mit einbringen. Also in so Mashup-Videos oder diese Crack-Edits auf YouTube, kennt ihr das?
Ja.
Wenn dann immer so ein dumpfer Sound noch dazwischen gecuttet wird, das, oder ein Meme, und dann wird was verzerrt.
Ja.
Mittlerweile in Reaction-Videos wird dann einfach manchmal ein Meme dazwischen gecuttet.
Bei uns ja auch.
Ja. Manchmal
in unseren Videos arbeiten wir auch Memes ein.
Genau.
Oh, und, das stimmt. Und dann fragt man sich auch manchmal, warum ist es überhaupt lustig? Also ich erinnere mich immer an dieses, es gibt so eine fallende Eisenstange. Es gibt so einen Sound von einer fallenden Eisenstange, und das ist ultra witzig. Das ist ein fantastisches Meme. Und ich weiß auch nicht, warum eine fallende Eisenstange, der Sound davon lustig sein soll. Aber es ist lustig. So.
Das hat mal Studierende mitgebracht als Beispiel im Seminar, das ich zu Memes gemacht habe. Und ich wusste, was
halt. Also selbst du als Meme-Forscherin kannst mir jetzt nicht unbedingt sagen,
da stoß auch ich an meine Grenzen. Was an einer fallenden Eisenstange witzig sein soll, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, das ist so eine neue Form von Dadaismus.
Wahrscheinlich.
Das ist ja auch Brainrot.
Genau,
oder?
Ja.
Also ich finde, dass gerade mit dieser Ballerina Cappuccina.
Italian ja Brainrot auch wirklich.
Aber German Brainrot, ja. Oh Gott, ja.
Das ist da auch so eine Sache von Gen Alpha und Gen Z.
Ja, ich glaube auch.
Ich finde das aber ziemlich faszinierend. Und ich merke auch, dass das dann, am Anfang war ich noch so, okay, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt so feiere oder verstehe. Und dann mit der Zeit fand ich es irgendwie auch lustig.
Ja, also. Ich bin dem auch verfallen. Außer jetzt mittlerweile macht die Telekom-Memes darüber. Und die haben,
das heißt eigentlich dann
über die Eisenstange.
Nee, nicht über die Eisenstange. das wäre fantastisch. Da wäre ich sofort Telekom-Kunde. Die haben jetzt ja auch diese Italian Brainrots für sich.
Okay,
das heißt, es ist dann tot.
Das ist jetzt tot. Also nach meinem, also für mich sind sie
tot. Apropos tot, ich habe auch noch eine Sache, weil ich finde, das ist ja auch die Standardfrage, wenn man so eine Wissenschaftlerin jetzt mal da hat. Aber ich finde, was ich mich immer gefragt habe, seit wann gibt es denn Memes? Also so, gibt es so ein Meme, das erste Meme? Ist so, in der Wissenschaft einigt man sich darauf, das erste Meme, was je erstellt wurde?
Jetzt der Moment, wo ich sage, dass ich keine Meme-Historikerin bin.
Das gibt
auch. Also der Begriff Meme ist eigentlich schon recht alt. Der ist schon mehrere Jahrzehnte alt, weil er eigentlich mal von einem Evolutionsforscher geprägt wurde. Und eigentlich Richard Dawkins. Und der hat eigentlich den Begriff Meme geprägt, weil er ein kulturelles Äquivalent zu Genen gesucht hat und sich gefragt hat, warum der Glaube an Gott sich so hartnäckig hält. Und Memes in dieser Theorie waren noch sehr viel abstrakter und allgemeiner, als wir sie heute verstehen. Es waren dann eher so Ideen, Moden, Trends, die sich halten, und eben haben eben die Evolutionsforscher sich von Mensch zu Mensch übertragen. Da haben die Medien es noch nicht so eine Rolle gespielt in der Theorie, aber mittlerweile ist es ja sehr viel spezifischer geworden. Aber diese kulturelle Praktik, würde ich es jetzt nennen, des Imitierens, etwas zu nehmen und nochmal daran etwas zu ändern, so kleine so Tweaks einzuführen und trotzdem irgendwie immer diese Essenz von etwas zu haben, was weiter wiederholt wird und reproduziert wird, das ist schon sehr lange schon immer der Fall gewesen. Das haben Medien auch schon immer gemacht, gerade Fernsehserien, die ja auch sehr gerne mal so Reenactments von Filmen und Serien vor sich hergetragen haben und da eben auch so einen Joke draus gemacht haben, dass es dann so Traumsequenzen gibt, wo Charaktere plötzlich als Figuren aus Dallas oder Dynasty auftauchen. Oder die Serie The Boys könnte man auch als ein einziges Meme von den Marvel und DC IPs sehen, weil da ja diese ganze Ikonografie nochmal neu aufgeführt wird.
Ja, man sich über diese Idee lustig
macht. Ja, schon die Prämisse hat so einen mimetischen Gestus, könnte man sagen, jetzt im wissenschaftlichen Sprech.
Aber könnte man vielleicht, jetzt sehr grob gefasst, könnte man nicht rein theoretisch behaupten, dass Höhlenmalereien vielleicht auch schon so erste Memes gewesen sind? Oder ist es jetzt zu abstrakt gedacht?
Nee, das, ich glaube, das habe ich auch schon mal gehört, also in Verbindung mit den Meme-Studies. Also es gibt auch schon literaturwissenschaftliche Theorien, die Embleme, ne, also diese runden Bildtextkombinationen, solche oder Ikonen auch mit Memes vergleichen und da so Parallelen ziehen. Das ist natürlich alles jetzt ein bisschen unsauber wissenschaftlich, aber es gibt da so rote Fäden, die sich da durchziehen. Aber ich würde das eher so auf Ebene des auf Ebene des Machens und nicht auf konkrete Bilder oder Formate festnageln, sondern eher dieser ja, Gestus, das Imitieren.
Finde ich auch, da ist man ja in so Definitionsabsteckungen einfach so, okay, ja, wie definiere ich jetzt Memes oder gucke ich da einfach generell allgemein und weite das auch aus oder guckt man sich nur in Internetforen zum Beispiel Memes an. Und ja, aber auf jeden Fall spannend, wenn man überlegt, dass das vielleicht sowas pur urmenschliches ist, Memes zu kreieren.
Ja.
Deswegen,
ich spüre den Drang auf jeden Fall in mir.
Ja. Ich auch jede Woche. Das, was ich dann das daran anschließen kann, finde ich auch als Frage, ist so, ob man dann manchmal als Meme-Wissenschaftlerin oder einfach wissenschaftlich sich zu beschäftigen mit Memes, gibt es da auch so Klischees oder so Vorurteile, weil man dann denkt, ah, das ist jetzt nicht wissenschaftlich genug oder sowas? Oder weil ich, ne, ich finde Memes, dadurch, dass es so ein anschlussfähiges Thema ist, denkt man ja vielleicht manchmal so, ach ja, ne, das sind ja so ein paar Bilder. Also meine Mutter zum Beispiel, die kann das nicht so wertschätzen, glaube ich. Und deswegen, also begegnet ihr das auch? Oder?
Ja klar, aber das ist ein Vorwurf, den wir uns als Medienwissenschaftler oder vielleicht auch allgemein als Geisteswissenschaftler immer gefallen lassen müssen, weil wir heilen ja keinen Krebs. Ja, also wir beschäftigen uns dann eher mit abstrakteren Sachen, die nicht so greifbar vielleicht sind für Außenstehende. Also ich weiß nicht, also ich habe es immer als ein großes Privileg angesehen, Filme und Serien für meinen Job zu schauen und daraus dann eben mir dazu Gedanken zu machen, darüber nachzudenken, jetzt auch darüber reden zu können.
Ja.
Also das ist bei Memes nicht anders. Also, und bei Memes ist ja, es ist vielleicht nochmal so dieser zusätzliche, man kann den Gegenstand so ein bisschen aufwerten, weil man sagt, ja, Memes werden ja auch als politischer Kommentar eingesetzt und deswegen ganz wichtig, aktuelles Zeitgeschehen und in diesem postfaktischen Zeitalter, Fake News und so weiter und dann jetzt in Verbindung mit KI, da sind Memes wirklich an so einer Schnittstelle, die alle diese Entwicklung irgendwie mitmachen und an denen sich das beobachten lässt und das ist auch immer ein dankbarer Forschungsgegenstand, dass man es dann auf so ein ein kleines Bild mit Text sozusagen daran festmachen kann, was sich gerade politisch tut in der Welt beispielsweise.
Ja, das stimme ich dir komplett zu. Ich finde auch, Memes sind so wichtig, irgendwie, weil die ja auch so viel politische Sprengkraft beinhalten können, aber auch so die Auseinandersetzungen sind für uns als Publikum mit Popkultur oder auch dann so kritische Distanz aufbauen können, wenn man sich emanzipieren will von irgendwas oder wo man auch so sagt, hey, im Harry Potter-Fandom ist ja auch das so eine voll die große Sache, wie dann die Fangemeinde auch sich so vielleicht auch distanziert oder dann auch so kritisch positioniert manchmal und auch noch in ganz vielen anderen Fangemeinden. Deswegen, ja, stimme ich dir zu. Also das, da würde ich meine Mutter gerne mal immer auch einen TED-Talk halten.
Ja, ich habe es letztens in einem Text gelesen, es ist eine Art von Gegenwartsbewältigung. Das fand ich ganz schön.
Oh,
also quasi so ein bisschen eine Distanz zum Geschehen zu finden, auch wenn man selber von etwas betroffen ist, was gerade so schief läuft in der Welt. Aber durch Memes versucht man ja dann den Witz daran zu finden. Ne? Also so Humor als ein Coping-Mechanism ist auch so as old as as mankind sozusagen. Also das ist, hat auch etwas sehr, ja, würde ich sagen, sehr Menschliches, Memes zu machen und zu versuchen, irgendwie im Tragischen noch den Witz zu finden.
Total. Ich liebe diese Sichtweise, weil mir geht's häufig auch so. Und ich meine, man sieht halt auch wirklich zu den absurdesten und traurigsten Szenarien eigentlich auch nochmal so Memes, die einem auch nochmal so den Spiegel vorhalten. Und deswegen, auch wie du schon eben so gesagt hast, es gibt halt so viele Subforschungsfelder auch in der Meme-Forschung, dass es dann eben schon definitiv eine Relevanz hat. Aber ja, ich finde, eine wichtige Frage, die wir dir auf jeden Fall noch stellen müssen, ist, was ist so dein Lieblings-Meme-Template vielleicht auch noch, so was dich jedes Mal zum Giggeln auf jeden Fall bringt?
Außerhalb der Eisenstange.
Genau, so. Die bringen mich jedes Mal zum Giggeln.
Also was ich sehr häufig benutze und gerne auf meine Folien packe für Seminare ist tatsächlich One Does Not Simply. Hold a Seminar on Memes beispielsweise. Und ich finde, dass diese Vorlage ist ja auch so interessant, weil sie ja eigentlich auch auf einer falschen Erinnerung oder einer falschen Zuordnung basiert.
Mhm. Also für alle, die es jetzt noch nicht wissen, ist aus Herr der Ringe.
Genau.
Boromir.
Genau, Boromir, Sean Bean macht auf dem Screenshot, der immer verwendet wird, diesen. Aber in diesem Monolog, den er da hält, One Does Not Simply Walk into Mordor und bla bla bla, da spricht er eigentlich gerade über das Auge, also das Auge Saurons. Und das ist eigentlich eine andere Stelle in dem Monolog und One Does Not Simply sagt er vorher und dann macht er eine andere Geste. Aber es wird immer diesem diesem Screenshot zugeordnet. Und das ist ja schon quasi eine falsche Erinnerung. Ja. Also, aber es ist immer wieder reproduziert und man hat sich darauf geeinigt, das benutzen wir jetzt so. Passt schon, weil das ist einfach die bessere Geste, an die man sich erinnert.
Ja, die ist am ausdrucksstärksten. Doch, ich habe das letztens auch noch mal realisiert, dass das ja gar nicht passt so richtig zu der Szene. Mhm. Aber ich finde, das ist ja dann eher wie so eine Zusammenfassung so ein bisschen von so seiner Rede oder seinem wichtigen Part, seinem Beitrag dann in der Szene. Und ich finde, die Geste ist ja auch, erzählt ja dann schon auch eine Geschichte. Und zwar, weil sie dann dieses Auge Saurons so symbolisiert. Und ich finde, dann ist das ja in dem Moment so die Gefahr. Und er redet in dem Moment über Mordor. Also irgendwie, finde ich, ergibt das schon Sinn. Aber ja, es ist nicht ganz genau.
Ja.
Also.
Aber ich finde hier auch, Herr der Ringe ist ein perfektes Beispiel dafür, wie vielschichtig Memes ja eigentlich sein können. Zum Beispiel, es gibt ja auch Memes über die Rezeption von Herr der Ringe. Nämlich zum Beispiel die eine Szene, wo immer dir jeder sagen möchte, wusstest du übrigens, dass in dieser Szene sich Viggo Mortensen den Zeh
gebrochen
hat. Sodass darüber auch schon Memes existieren, so wie man Herr der Ringe schaut. Und dass es so ein Teil von Fankultur halt so ist.
Oder da sind wir wieder bei Mashups, ne? Dieser Remix, der Taking the Hobbits zu Isengard.
Immer fantastisch.
Ja, da sehe ich auch bis heute immer so Fitness-Bros, die dann irgendwie sagen, ich trainiere irgendwie, wie ich so die Hobbits tragen kann.
Das habe ich auch schon gesehen. Auch das so war eins meiner liebsten TikToks letztes Jahr. Und dann so auf dem Laufband dann mit so übelst viel Gepäck. Großartig. Und dieses Saruman-Trollolo, kennt ihr das auch?
Oh mein Gott.
Nee.
Das müssen wir eingeben in YouTube. Also Saruman-Trollolo. Das ist ein Sound, der genommen wurde. Ich glaube, es aus irgendeiner russischen Fernsehsendung muss das mal gewesen sein. Mhm. Und da sollte eigentlich irgendjemand, war es ein Opernsänger oder nicht, der sollte irgendwas singen. Aber der kannte den Text nicht. Und dann hat er irgendwie so Kauderwelsch gesungen. Dieses genau, und das haben sie, die haben diesen Sound genommen und dann in diese Szene geschnitten, wo Saruman diesen Fluch ausspricht, wo dann dieser Berg zusammenbricht und dann alle, die Gefährten alle in Schnee bedeckt werden. Also klingt ja so total menacing, so total bedrohlich im Original, aber dann mit diesem und es ist dann so ein Supercut geworden und es wurde dann auch genommen, wenn Saruman dann vom Turm fällt und dann aufgespießt wird und dann mit diesem so total lächerlichen Sound unterlegt. Also wirklich dieses Spoofing, so überhaupt nicht mehr die IP ernst nehmen.
Ja, das sieht ihr total oft. Ne? Ja. So über so richtig schreckliche Szenen, so lustig.
Ja, aber es ist was Liebevolles geworden, zum Beispiel auf die Star Taking the Hobbits zu Isengard. Das haben sie auch mal Orlando Bloom vorgespielt. Ja, genau, das ist voll gefeiert und nachgemacht.
Das ist so schön, wenn dann auch Leute dann so selber Memes acknowledgen. Und, aber ich meine, hier sind wir ja auch meme-historisch, sind wir ja so im Anfangsstadium so von Internet-Memes. So diese ganzen Troll-Faces, so diese ersten Memes. Und ich finde das auch so interessant, wie sich das einfach gewandelt hat. So, dass früher mal so der heiße Scheiß war, wo man gelacht hat.
Ja, weil ich denke auch manchmal, wenn ich so Memes, die so jetzt so 10 Jahre alt sind oder sowas sehe, dass das ja doch auch antik wirkt. Also, dass man heute Memes anders machen würde oder sowas. Oder dass dann auch Meme-Templates dann vielleicht out sind und dann wieder aber zurückkommen.
Genau, das wurde uns gesagt, als wir eine Konferenz zu Memes gemacht haben vor 2 Jahren und als so ein Werbemittel zu dem Call for Papers, auf den dann Leute reagieren sollten und was einreichen sollten an Vortragsthemen, hatten wir halt auch so verschiedene Meme-Templates genommen und andere eben auch das Wonders Not Simply Meme. Und da hat uns dann direkt einer geschadet sozusagen mit seiner Einreichung. Oh. So, wer nutzt denn heute noch das Wonders Not Simply Meme? Ja, ich! Also
zeitlos. Gecringe-shamed werden, finde ich ganz schlimm.
Ist ja wieder cringe zu sagen.
Ja.
Genau, ja, deswegen. Ja. Ist es
niemand
so
hier für seine Memes.
Nee.
Old But Gold, uns hat ja auch so ein paar neue Ausformungen angenommen, das Wonders Not Simply Memes, kann ich euch auch mal zeigen.
Ja, die werden ja auch immer noch mal neu weitergedacht.
Und zwar Memes von Memes. Also wir haben hier tatsächlich dann gar nicht mehr das Originalmotiv. Ich weiß nicht, ob man das später einblenden kann, aber ich wollte es einfach noch mal zeigen. Mhm. Und man hat dann statt Sean Bean mit dieser Geste hat man irgendeinen Screenshot von Elsa aus Frozen genommen, wo sie auch so eine ähnliche Geste gerade macht und die Caption dazu ist One does not simply let it go.
Ey, das stimmt. One does not simply let it go.
Ja, also.
Das ist deep. Das beschäftigt mich noch also. Ja, genau, also das ist ja dann auch so vielfältig und ich weiß nicht, ich finde, das ist so ein Thema, was um uns herum einfach stattfindet und wo man dann meistens nicht so merkt, was das mit einem macht. Also was würdest du denn auch sagen, ist dieser Hauptpunkt, wofür sind Memes da in Fandoms? Also das hat ja bestimmt mehrere Aspekte. Also neben der Auseinandersetzung mit den Kulturprodukten ist es ja auch oft was Gemeinschaftsstiftendes, oder?
Ja, also das ist, was hat genau, was Gemeinschafts- und Identitätsstiftendes. Also man einigt sich ja dann auf so Insider-Jokes und anhand dieser Jokes wird dann eben auch bestimmt, wer dazugehört und wer nicht. Also das ist, kann man natürlich auch dann schon wieder sagen, das ist das Problematische an Memes, weil sich daran auch eben sehr krass diese Inklusions- und Ausschlussdynamiken niederschlagen. Und gerade in Fandoms nimmt das ja gerne auch mal toxische Züge an. Es ist aber halt auch spannend, worauf man sich dann einigt, was dann eben als erinnerungswürdig gilt an einem Film, was als Witz gilt und eben auch als Common Sense, als Canon, ne? Als so ein Wissen, auf das man sich geeinigt hat und das auch schon perspektiviert ist auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und wer da halt nicht mitzieht, ist raus sozusagen aus dem Fandom. Das finde ich ganz, das ist einerseits spannend, andererseits natürlich auch, dann will man dem Fandom dann auch ganz gerne mal sagen, okay, calm down, es gibt unterschiedliche Takes zu einer Serie und so weiter.
Ja. Wie rezipierst du das denn? Also findest du Fandoms eher negativ heutzutage? Also hast du das Gefühl, Fandoms sind toxischer geworden? Weil das ist ja auch oft eine Frage, die wir uns stellen oder wo wir auch schon mal Videos zugemacht haben über so Hate im Internet, auch in Fandoms.
Ja, ich finde diese Grabenkämpfe oder Lagerkämpfe manchmal echt schwierig, wenn man sich dann über unterschiedliche Interpretationen einer Szene oder über Figuren sozusagen dann so zerstreitet, also und gar nicht mehr sozusagen auch zuhört, was die andere Person zu sagen hat, wo man ja eigentlich gerade bei Filmen und Serien immer sagen kann, okay, agree to disagree.
Fandoms, wir lieben diese
Serie. Genau, wir lieben diese Serie. Vielleicht liebt der eine die andere, diese Figur etwas mehr als die andere. Ich denke, das ist jetzt nichts, worüber man sozusagen Zerwürfnisse produzieren muss. Aber people care about that stuff. Also ich finde es immer wieder so spannend, gerade bei so IPs, die mehrere Adaptionen eben durchlaufen haben. Ne? Also Herr der Ringe beispielsweise, wieder Buch, Filme, Serie. Ja, und man merkt ja dann auch, es wird ja auch häufig auf den offiziellen Ebenen in so Podcasts und so weiter auch reproduziert. Also wenn dann halt direkt so ein Graben aufgemacht wird, okay, Buchkenner und so weiter, und wir nehmen die Serie jetzt so krass auseinander, weil wir eben das Buch kennen. Wir kommen mit einem ganz anderen Wissen daher.
Ich mich jetzt auch angesprochen.
Ja, es war so ein bisschen in eure Richtung No Tea, No Shade. Ja, aber ich finde das immer interessant, weil ich mir dann immer so denke, ach, es ist so schade, dass man jetzt nicht noch die Gegenseite dabei hat, also die Nicht-Buchkenner, die einfach nur die Serie schauen wollen, weil, weiß ich nicht, sie irgendwas daran anspricht, die Serie auch als was Eigenständiges ansehen. Mir geht es gerade sehr so bei The Last of Us tatsächlich. Ich bin da manchmal so unzufrieden mit den Podcast-Besprechungen, weil immer dann wieder, es kommt immer dann wieder, aber im Videogame ist das so und so. Und sie machen es eigentlich genauso wie im Videogame. Dann denke ich mir, ja, aber was ist dann das Verdienst der Serie, wenn man das mal so alleine stehen lässt? Ich schaue mir das als eine Serie an. Okay, ich weiß, es gibt das Videogame und so ganz kann man es nie ausblenden. Aber ich habe das nicht gespielt. Ich habe da einen anderen Bezug dazu. Also für mich muss die Serie ja schon ein bisschen eigene Arbeit leisten. Ne, da verlässt man sich vielleicht auch ein bisschen zu sehr auf eine IP.
Ja, das, du machst da einen wichtigen Punkt auf, finde ich. Weil man kann ja nicht immer nur was bewerten anhand des zuvor Bestehenden, was dann zum Beispiel vorausgegangen ist. Also man kann sagen, wenn man eine Analyse macht, das ist eine gute Adaption. Das finde ich dann immer so. Das ist ja dann ein anderes Thema. Aber ich finde auch, man muss das Endprodukt dann ja doch auch irgendwie für das bewerten, was es dann versucht zu sein. Und zwar was Eigenständiges. Aber es ist halt immer schwierig, wenn man dann natürlich lange schon in der Fangemeinde ist. Ist vom Spiel und dann automatisch diese Vergleiche zieht, aber du hast vollkommen recht, man müsste das eigentlich mehr trennen und auch das vielleicht klar machen, was jetzt so, was sind meine Ansprüche auch. Ne?
Vielleicht unvoreingenommener sein auch so ein bisschen, weil ich meine, ich glaube, da müssen wir vielleicht bei uns selber mal ein bisschen reflektieren, weil wir machen das auch schon sehr gerne mal.
Bei mir ist das gerade vor allem bei Rings of Power, also da weiß ich auch.
Ich kann das ja auch nachvollziehen, also wenn man so eine Leidenschaft dafür hat und eben dieses Wissen mitbringt, das kann man ja nicht komplett ausblenden, aber ich bin dann so gedacht, wäre doch ein guter Stoff für ein Streitgespräch. so eine, einfach nur Serienliebhaber in
manchmal
und
machen wir das ja auch.
Genau,
also und haben wir diese Position
dann eben Buchkenner und dann kann man sich auch so ein bisschen, man kann sich auch produktiv streiten, das ohne so, dass man dann das hinterher dann alle bis einer heult oder so.
Das muss man auch mehr normalisieren, produktiv zu streiten, dann wird das mehr hoffentlich im Internet gemacht. Ja.
Aber das ist unser Plädoyer an die Menschheit.
Auf jeden Fall, aber ist es noch so abschließend, kann man eigentlich so Meme-Trends beobachten oder ist es einfach so zu kurzweilig, dass man nicht sagen kann, okay gut, das wird jetzt in diese Richtung bewegen sich jetzt Memes aktuell?
Also ich hatte ja schon von diesen TikTok-Trends gesprochen. Das fand ich ganz spannend, einfach, dass man dann einfach so einen Sound, so einen Quote nimmt und das dann eben auf andere Situationen oder eben auch andere Serien projiziert. Da bin ich letztes Jahr sehr in das Arcane Rabbit Hole reingefallen und habe festgestellt, diese ganzen Cosplay-Reenactments, aber dann gepaart mit Zitaten aus Schitt's Creek. Kennt ihr Schitt's Creek?
Ja,
das ist auch eine Comedy-Serie, kann ich auch sehr empfehlen. I love it. Und dann gibt es dieses einen so ein TikTok. I never thought I've had to say this, but there's only place for one unstable sibling in this family and I have held that title for a very long time. Und dann gibt es diese Cosplays, wo das Jinx zu Vi sagt.
Ja, das passt so perfekt, oh mein Gott.
Genau. Und das fand ich großartig, einfach diesen Zusammenschnitt. Hab nur leider das Gefühl, das ist leider bei TikTok gerade so rückläufig oder ich bin so ein bisschen in so einer Bubble drin, wo mir jetzt irgendwie nur noch so aktivistische Videos angezeigt werden, die auch wichtig sind, aber ich habe eigentlich nach Memes gesucht.
Arcane, ich muss hier nur mal kurz sagen, bei ich war auch sehr tief in dieser Vi und Caitlyn-Bubble und es gab eine Zeit, wo ich TikTok oder Instagram geöffnet habe und einfach ein Foto gesehen habe von zwei Zahnbürsten, die eine lila, die andere blau.
So
und dann
simpel.
Genau wusste ich, das ist ein Arcane-Meme. Das ist ein Arcane-Meme. Es ist ein Foto von zwei Zahnbürsten, aber
es gibt auch so ein ganz weirdes deutsches Meme. Wer seid ihr eigentlich? Wer bist du? Blaue Haare, rote Haare, geh mal weg, Mann. Und dann haben die das so intercutted in einer Variation von dem Meme, dass das dann irgendwie Jinx zu Kate und Vi sagt.
Ja,
blaue, rote Haare, geh mal weg, Mann.
Oh mein Gott, da gab es ja so eine ganze Arcane-Fangemeinde, deutsche Arcane-Fangemeinde, die immer so deutsche Video-Memes unter Arcane-Szenen gelegt hat. Das ist auch so ein krasses Phänomen und ich habe mich auch gefragt, wie entsteht sowas? Weil das gibt es ja
genau
bei jeder Serie.
Das ist ein gutes Stichwort, weil wir von Meme-Trends gesprochen haben. Ich war wieder sehr oft Topic. Deutsche Memes. Zangendeutsch. Habt ihr schon von Zangendeutsch gehört?
Nee.
Das ist quasi so ein deutscher Meme-Dialekt, könnte man sagen, wo einfach alle so typischen digitalen, umgangssprachlichen Redeweisen 1:1 auf Deutsch übersetzt werden. Das hat dann einen komödiantischen Effekt. Also man postet da nichts mehr, sondern man postiert. Be like ist sein wie. Oder statt nobody steht nein Körper da. Solche Sachen.
So was wie literarisch zu sagen.
Ja, oder tatsächlich werden dann auch englische Namen wortwörtlich übersetzt. Also es wird dann irgendwie also das Bill Gates wird dann irgendwas mit, also der Nachname ist dann irgendwie Thor oder sowas oder Tore. das ist so etwas, was ich einerseits sehr witzig finde, andererseits aber auch, muss man erstmal so ein bisschen, okay, wen meint der da jetzt in seinem
dreimal
Meme?
Um die Ecke
so dreimal um die Ecke, okay, ich muss es auf Englisch rück übersetzen und
ich finde, sowas ist dann ein Beispiel für, wenn wir das so einem viktorianischen Kind erzählen,
das
würde so komplett tot umfallen,
so,
wenn man wissen würde, was ja auch wieder ein Meme ist, was ich jetzt gerade mache, aber trotzdem, also ich finde, das ist so, manchmal muss man sich einen Schritt zurücknehmen und sagen, okay, ich verstehe auch, dass Leute, die nicht in so Memes und Internethumor drin sind, auch sagen, was zur Hölle? Was zur Hölle
sind und warum ist das überhaupt lustig? Ne? Also das ist auch so ganz speziell halt, wenn man an Memes forscht, man macht eigentlich das Sakrileg in der Meme-Kultur, man erklärt den Witz. Also
das ist
so ein bisschen, man spricht unausgesprochenes Wissen aus und man ruiniert den Witz so ein bisschen damit, indem man ihn erklärt.
Aber du hast ja auch gesagt eben, du lachst immer noch über Memes, das heißt, es scheint ja gar nicht so zu schaden.
Nö, überhaupt nicht. Also weil manche IPs sind halt auch wirklich Gifts that keep on giving. Also infinitely quotable, sowas wie Friends oder Drag Race immer im Fall auch sehr, Herr der Ringe.
Ja, House of the Dragon, willst du, wenn du magst, zum Abschluss nochmal so dein Lieblingsmeme? Hast du noch irgendeins dabei, was du noch zeigen willst?
Ich habe eins aus House of the Dragon mitgebracht.
Da muss ich leider abschauen, aber
auch wieder eine schöne Vermischung von zwei IPs. Es ist nämlich eigentlich eine Kombination aus zwei Screenshots aus The Umbrella Academy. Das ist eine Netflix-Serie und da fahren zwei Figuren aneinander vorbei und schauen sich so ein bisschen dümmlich und überrascht an. Und das wird dann eben halt genutzt in so zwei Situationen, wo einer kommt und einer geht. Und die Caption ist, also die Bildüberschrift ist Alicent and Helena secretly fleeing to Essos and leaving Aegon to die. Und das nächste Bild ist Aegon fleeing to Essos too. Und dann quasi, hier wird quasi imaginiert, wie die sich treffen würden und was das dann für ein Drama produzieren würde. Und das ist ja auch wieder, zeigt man wieder, wie sehr man sich in so Fandoms ja auch auseinandersetzt mit dem eigentlichen Stoff und den weiterdenkt. Also man spinnt ja hier quasi auch die Geschichte weiter.
Ja.
Also man, so ein potenzieller Stoff.
Stellt sich vor wie Staffel 3.
Genau, hier steht auch tatsächlich daneben. Hot D Season 3 Episode 1. Spoiler Alert! Also,
ja, mal gucken, ob das dann dieses Beam bewahrheitet, wenn dann die dritte Staffel rauskommt.
Ja.
Ich freue mich schon drauf, aber ich glaube, House of the Dragon Memes, das war für mich auch, das hat mir die zweite Staffel ein bisschen schmackhafter gemacht, als es eigentlich war.
Ja, das war immer das Beste eigentlich. Das Beste waren immer die Memes hinterher.
Ja.
Bei sehr vielen Serien.
Du hast so recht. Okay, aber das Beste dieses Podcasts ist auch wirklich dieses Gespräch mit dir gewesen. Ich fand es richtig spannend. Also ich fand es persönlich auch hat mir richtig viel Spaß gemacht.
Ja.
Voll, vielen lieben Dank.
Same.
Und auch so das
Same.
Literarisch.
Sagen es doch die Kids, oder?
Ja, same, slay.
Das Schlachten.
Genau, wir haben richtig geschlachtet. Danke an dich.
Aber sowas von.
Und ja, dann bis bald. Wir beamen uns jetzt zurück. Tiu, 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 tiu.
Mensch, da haben wir richtig abgelollt, du. Richtig gegiggelt über die ganzen Memes, ey.
Ich fand das richtig cool, mit ihr mal über so Memes zu sprechen in einem wissenschaftlichen Kontext, weil sonst ist man ja nur Konsument.
100%.
Und nicht unbedingt macht eine Analyse darüber.
Voll, ich finde, man nimmt Memes als so Gott gegeben wahr und ist so, hinterfragt die gar nicht. So, und wo kommen die her, was bedeuten sie und alles.
Hast du selber mal Memes gemacht?
Ich habe hier für unseren Kanal habe ich mal so ein diesen Meme gemacht mit dem so Orte zum Schluss machen, aber mit Filmen. Mhm. So, da ist mir ein guter Gag eingefallen und dann habe ich das einmal durchgezogen. Aber ansonsten habe ich nie so richtig krass Memes gemacht.
Du? Ich habe mal für meine Freundesgruppe Memes gemacht. Aber damals war das eine Zeit, wo jeder das mal ausprobiert hat mit so diesem, da gab es mal eine App für. Meine ich.
Oh,
und
ja.
Dann hat man da irgendwas eingespeist, irgendwelche lustigen Bilder von Freunden und Freundinnen und dann war es nie so lustig wie die wahren Meme-Templates, die man dann bei, ne, keine Ahnung was, Reddit oder so findet.
Meme.org findet so.
Die Kenner wissen's, wo man die Memes findet.
Ja, aber das Wichtigste, Xenia, ich finde so das aktuell krasseste Meme unserer Generation und unserer Zeit ist der Sommer, als ich schön wurde. Wir gehen in die nächste Runde.
Willst du nochmal drüber reden?
Ich möchte nochmal drüber reden. Ich möchte einfach deinen aktuellen Stand der Dinge erfahren. So, was geht ab? Ich meine, ich kriege die Memes ja auch mit. Wir haben beim letzten Mal über den Schokokuchen geredet und alles Mögliche. Und es ist ultra funny. Ich erlebe der Sommer, als ich schön wurde, aktuell auch nur durch die Memes. Und willst du uns vielleicht nochmal kurz up to date halten? Einmal so einen kurzen.
Ist das jetzt so wie so eine Art Format, jede Woche im Podcast? Ich meine, die Serie läuft ja noch bis Mitte September.
Das heißt, du kannst die ganze Zeit noch Stoff raushauen.
Ich kann noch Stoff raushauen. Ich kann nur noch mal mich wiederholen. Es dominiert gerade mein Leben. Zur letzten Woche ist noch viel passiert. Und zwar, dass die Serie mich noch mal ein bisschen mehr im Würgegriff hat als schon davor. Die letzte Folge hat mich doch ein bisschen bekommen, muss ich sagen. Mhm.
Weil sie gut war oder einfach nur, weil es so iconic und ein bisschen Camp und alles Mögliche ist?
Letzteres.
Okay.
Ich würde auch nicht sagen, dass die Serie unfassbar gut war, nur dass sie einen Moment kreiert hat, der sehr viral gegangen ist und der schon auch einen tiefsten, romantischen, verstrahlten Part von mir anspricht. Ich bin ja auch eine Person, die Gilmore Girls des Öfteren nochmal schaut und ich war ja immer ein Rory und Jess Girl. Jess ist eine Figur aus Gilmore Girls und da gibt es eine Szene, wo Rory, die Hauptfigur, für alle, die Gilmore Girls noch nicht gesehen haben, es geht da um eine Mutter, die sehr jung Mutter geworden ist und ihre Tochter und dann auch noch um ihre Mutter, also um drei Generationen von Frauen, genau, und die Probleme, die das mit sich bringt und die Oma ist so sehr gut betucht und ihre Tochter, also Lorelei, Die Mutter von Rory, die hat sich immer versucht, in ihrem Leben davon zu emanzipieren und ihr eigenes Leben aufzubauen. Genau. Und in dieser Serie gibt es Rory, die so eigentlich alles bekommen hat, um ein tolles Leben zu haben. Und zwar auch genug Geld von ihren Großeltern, um auf eine Elite-Universität zu gehen nach Yale. Und dann gibt es diese Person aus ihrer Vergangenheit, Jess, mit dem sie schon mal was hatte. Und dann gibt es diesen Moment, wo sie einfach, ja, aufhört mit ihrem Studium und man denkt sich als Zuschauerin schon, was ist da los? Wieso tust du das? Wieso wirfst du dein Leben auf die Müllhalde? Nee, nicht für einen Mann, sondern einfach, weil sie eine Krise hat. Okay. Wir kennen es alle, ne? Mit 25 kann man mal eine Krise haben.
Bin der dann dort.
Aber ich habe auch damals den Fernseher angeschrien und gedacht, du bist so privilegiert, hör auf damit, du zerstörst alles, alles, was deine Mutter dir aufgebaut hat und deine Oma und Opa. Und dann kommt Jess und sagt zu ihr, wieso zur Hölle, also why did you drop out of Yale? Also das ist so ein Meme auch, also dass er dann zu ihr das sagt und sie dann durch ihn ja so mal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird.
Achso, ich habe gedacht, sie hätte für ihn...
Nee. Also okay. Er ist sozusagen derjenige, der den Wake-up-Call macht, also der sie aufweckt und ne, so wachrüttelt. Und genau so eine Szene gab es jetzt auch bei, das war wirklich eine lange, lange Hinleitung zu diesem Thema, sorry.
Ich finde, das
war
eine gute Überleitung.
Danke.
Man nie genug über Gilmore Girls reden. Ich habe auch dieses Jahr starte ich es endlich mal.
Oh Gott, jetzt habe ich dich total gespoilert, ne?
Nein, ist okay.
Oh Gott,
das tut mir richtig leid. Ich finde, Gilmore Girls schaut man ja auch sehr viel für die Vibes, für diese Herbst-Vibes und alles
mögliche. Stimmt.
Und ich hab sehr viel Bock. Okay. Also du hast mir nicht genommen.
Vergesst alles, was ich, die ganzen Namen, die ich gesagt habe. Ja, ja, das wirst du alles noch sehen. Aber bei der Sommer, als ich schön wurde, gab es jetzt auch eine dramatische Szene. Es wurde, ja, die Liebe wurde bekundet am Meer. Ich verrate jetzt nicht, wer da mit wem, für alle, die noch, ja, die Serie schauen wollen, noch nicht up-to-date sind. Es war, es war dramatisch, es war unterhaltsam und ich war drin. Und ich freue mich jetzt auch auf die nächste Folge, die diese Woche rauskommt. Und alles läuft ja auf die Hochzeit hin. Und mal gucken, ob die auch wirklich passiert.
Oh. Ich bin gespannt. Ich liebe es, diese Serie durch dich jetzt einfach zu erleben. Wir werden das auch hoffentlich nächste Woche nochmal.
Vielleicht gebe ich mal am Ende, wenn die Serie ganz zum Abschluss einen Abschluss gefunden hat, nochmal ein Update, weil dann kann ich bestimmt mehr sagen, wie ich sie final finde.
Finde ich gut.
Ja.
Ich glaube nicht, dass es sich qualitativ verbessern wird, ne? Aber ich meine von einfach der Meme-Haftigkeit dieser Serie,
ja,
das reicht schon.
Ich wundere mich wirklich, wie viel popkulturellen Wert diese Serie gerade hat, weil alle reden darüber.
Das ist so krass.
Das wirklich, es explodiert. Also ich gefühlt, egal wo ich hingehe, ob es im Fitti ist oder hier auf der Arbeit ist der einzige Ort, wo niemand drüber redet, außer ich. Ihr müsst das alle mal gucken.
Ja, ich will es ja auch eigentlich gucken, aber ich finde es auch so interessant, auch wenn ich es nicht gucke, kriege ich es mit, dass wirklich so, seit Twilight hatte ich dieses Gefühl, nicht mehr dieses Team für eine Person zu sein. Also dieses Team Conrad oder Team Jeremiah, ich finde das so toll.
Es ist auch faszinierend, dass das immer funktioniert. Das ist so die Elena Gilbert-Schule, wie heißt die Hauptfigur nochmal? Belly. Gegangen ist. Also Elena Gilbert aus Vampire Diaries. Ja.
Finden wir gut. Nehmen wir mit. Ja, das ist das der Sommer, als ich schön wurde. Ich fand es schön, irgendein Kommentar war beim letzten Mal so, ich präferiere der Winter, als ich hässlich wurde.
sorry, dass ich lache. Aber es ist schon ein lustiger Gag. Ja.
Ich finde es auch ein lustigen Gag. Ob es lustige Gags in den Starts der Woche gibt für KW35,
bist du Jan Böhmermann, oder?
Ach ja, nee. Ich mag einfach nur dieses, ich mag das zu wissen, wie viel vom Jahr haben wir noch übrig.
Du bist so eine deutsche Kartoffel.
Ja, I'm so sorry.
KW35.
Findest du nicht interessant, dass wir schon 35 Wochen im Jahr geschafft haben?
Ich interessiere mich nicht für Wochen und Tage.
Das heißt, warte.
Ich lebe im Moment, Leute. Nee, ich weiß ich nicht. Ich finde das irgendwie, ich weiß auch nie, was für ein Datum heute ist, aber.
Ja, aber es ist noch so, es sind noch 17 Wochen haben wir noch vor uns. Es ist
bis zum Ende, Stranger Things, letzte Folge rauskommt.
Ja, genau. So, wirklich.
Wir freuen uns.
Wir freuen uns richtig. Nein, aber the clock is ticking, du.
Was passiert dann?
Ja, dann ist das Jahr vorbei einfach.
Ja, ich weiß, aber du wirkst, also ich bin ja auch nicht so ein Fan von Silvester. Deswegen,
ich auch nicht.
Du wirkst
hasse Silvester.
So gerade, als wäre das krass,
nee, nein, also,
das Jahr endet.
Nee, aber ich finde, also wir reden ja auch häufig darüber, dass wir den Herbst so sehr lieben. Beste Jahreszeit überhaupt.
Das ist wahr.
Und ich finde so, das Schlimme am Herbst ist, dass er so kurz ist. Es ist wirklich die kürzeste Jahreszeit. Du hast wirklich nur so einen Hauch an Tagen, die du nutzen kannst, um wirklich dieses perfekte, den güldenen Herbst zu leben. Und das macht mich dann immer so ein bisschen traurig. Deswegen habe ich dann habe ich dann auch mal so Angst um Zeit. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum ich das eigentlich mache, weil es gibt mir eigentlich nur mehr Druck.
Genau, weil du weißt, deswegen mache ich das nicht. Also ja, so, das musst du nicht im Kopf haben und dann kannst du dich auch wirklich auf den Herbst freuen, weil let's be real, es gibt nur 3 gute Herbsttage, wo die Sonne scheint und Blätter auf dem Boden liegen und
aber Herbst
du nicht nass bist.
Das stimmt, aber Herbst ist ja nicht, was draußen ist, sondern was in deinem Herzen ist. Ne?
Du hast so recht.
Und, das werden wir hinkriegen.
Wenn die DVD von Über der Gartenmauer wieder eingeschoben wird, dann geht's uns gut.
Das machen wir wieder. Ich habe da richtig Bock drauf. Ob wir auch Bock auf die Wochenstarts haben, ist halt die andere Frage.
Starts der Woche.
Es startet nämlich im Kino der neue Darren Aronofsky-Film. Ein Star-Regisseur, möchte man meinen. Also ist ein wirklich Kult-Regisseur, der sowas gemacht hat wie Requiem for a Dream, Black Swan. The Whale. Oh ja, The Whale. Der letzte Film mit Brendan Fraser, der
semi-gut war. Ich bin bei Darren Aronofsky und mir ist es immer so ein Ride or Die. Mhm. Weil ich weiß nicht, irgendwie manche Filme von ihm finde ich richtig toll. Wie
Noah The Wrestler. Zum Beispiel.
Ja, nee, das nicht. Andere finde ich nur echt scheiße, wie zum Beispiel The Whale.
Same.
Für alle, die The Whale mögen, ne, keiner Front jetzt an euch, aber eben dieser Film hat mich sehr aufgeregt. Deswegen, wie ist es denn bei Cod Stealing, Lenny? Du hast den gesehen.
Ja, ich finde, in erster Linie hat es mich überhaupt so verwirrt, dass das ein Darren Aronofsky-Film ist, weil wenn man den Trailer gesehen hat, merkt man schon, okay, das ist so ein typischer Gangster-Film. Also es geht um Hank, der gespielt wird von Austin Butler. Und ich finde so, wie ein Hank sieht Austin Butler so überhaupt nicht aus.
Nee, gar nicht.
Sieht
aus wie Austin Butler.
Das stimmt.
Aber er ist auch Alkoholiker.
Genau, Alkoholiker. Und
kein Alkoholiker sieht so gut aus.
Das stimmt. Und er arbeitet gleichzeitig in einer Bar. Also das ist nicht die beste Kombi. Ne? Aber er ist eigentlich ein Good Guy. Er ist mit Zoe Kravitz zusammen, also Zoe Kravitz spielt eine Figur, mit der er zusammen ist. Und er ist eigentlich wirklich Good Guy, aber er gerät durch einen richtig blöden Zufall und eine Verwechslung in einen Bandenkrieg. Hm. Und da muss er wieder rauskommen, er muss an Geld kommen und sich aus dieser prekären Situation retten. Mhm. Und darum geht es. Und ich finde, es klingt irgendwie schon so danach, als ob man es so 1000-mal gesehen hat, so in Guy Ritchie-Filmen oder so. Also so eine typische Gangstergeschichte einfach.
Ja, wirkt auch so. Sieht mir auch immer am Klotwigplatz hier
in
Köln. Rede ich auch immer zufällig in Bandenkrieg. Ich finde auch, dass der Trailer interessant aussah, aber doch auch wie so eine klassische Geschichte. Ja. Bricht der Film denn mit so Erwartungen?
Gar nicht. Also es gibt so hier und da, soll es so twistreiche Momente geben. Aber ich finde, das sieht man irgendwie auch schon so die ganze Zeit kommen, er folgt schon so klaren Mustern und auch die Twists wirken dadurch irgendwie wenig überraschend, weil der das schon so gewisse Bahnen lenkt die ganze Zeit. Und ich finde auch, Austin Butler macht das eigentlich auch sehr gut. Er hat auch so ordentlich was an Masse so zugelegt für diesen Film und deswegen läuft er auch sehr viel in Unterhose rum, so damit das nochmal so zeigen kann. Dafür alleine 3 Punkte schon mal direkt. Aber ich finde, er ist so möchte gern cool, weißt du, er ist halt wirklich der ist viel zu cool.
Wie ist denn Matt Smith in dem Film? Weil das hat mich sehr gefreut, dass der nach House of the Dragon jetzt wieder eine coole Rolle hat. Er hat einen Irokesen-Schnitt, nennt man das?
Ja, also es ist halt so ein typischer Punker-Look.
So ein Punker-Look hat er.
Genau, also der Film spielt in New York auch in den 90s oder early 2000s und also auf jeden Fall noch vor 9/11, weil man die Twin Towers in dem Film sieht.
Ach so.
Und
sagen wir so, woran merkst du das?
Ja, an den Twin Towers. Ja, das ist immer so easy, easy herauszufinden. Und Matt Smith spielt halt einen zugezogenen New Yorker aus London und er ist halt wirklich so ein Ur-London-Punker und das ist so funny. Also er ist auch wirklich so, finde ich, so das Herz vom Film und Bad Bunny spielt auch noch mit, also der Rapper.
Ist das sein Schauspieldebüt?
Nee, er hat auch schon in Happy Gilmore 2 mitgespielt.
Krass.
Und hier und da hat er schon nochmal irgendwie was gemacht, aber ich finde, er macht das voll gut. Also er kommt so wirklich so als
ein... Er ist ein Bandenmitglied, meintest du?
Genau, es ist so ein Gangsterboss und ich finde, das macht er so sehr
Bad
gut.
Bunny.
Ich auch. So musikalisch ohnehin schon und jetzt schauspieltechnisch. Ich bin am Start dafür, aber ich will hier sagen, der Film macht Spaß. Ist aber auch jetzt wirklich nicht das größte Meisterwerk. Also ich finde, den kann man gut gucken, aber er nervt einen auch manchmal, so weil Austin Butler wirklich so zu cool ist und erfüllt halt auch wirklich so sehr viele Klischees, was dieses Genre so mitbringt. Und aber es gibt wirklich die süßeste Katze, die ich so lange in einem Film gesehen habe. Und dafür würde ich den Film wirklich empfehlen. Und Spoiler.
Süßer als hier in, mit Lupita Nyong'o.
Ah, oh mein Gott, ja, der,
A Quiet Place.
Day One.
Day One.
Ich finde schon. Wobei ich Schnitzel auch echt. Ich liebe Schnitzel. Ich liebe Schnitzel auch. Also die Katze in A Quiet Place. Day One heißt Schnitzel.
Nicht so, yes.
Aber ja, ich finde die schon wahnsinnig, wahnsinnig cute. Und ein kleiner Spoiler so für alle Katzenliebhabende: ihr passiert nichts Schlimmeres. Also sie überlebt den Film. So, dafür steht.
Jetzt werde ich ihn auch wirklich gucken, weil das war die einzige Angst, die ich hatte.
Ja. Wirst du denn in die Sonne schauen, Xenia?
Das ist nämlich der nächste Film, der diese Woche startet. Und zwar ein deutscher Film von der Regisseurin Mascha Schilinski. Und es geht darum, um das Schicksal vieler Frauen, die aus verschiedenen Generationen begleitet werden. Also über 100 Jahre, habe ich gehört. Und ein und demselben Hof.
Das stimmt.
Und ich habe den Film nicht gesehen, du konntest ihn auch schon sehen. Mhm. Ich freue mich sehr auf den Film, weil Alpe hat den empfohlen und mochte den sehr, sehr gerne. Und da spielt auch Lena Ozendowski mit. Die gucke ich mir auch immer sehr gerne an.
Same.
Die ist eine tolle Schauspielerin. Er hat sogar Chancen bei den Oscars.
Richtig, also es ist so der deutsche Oscar-Kandidat. Und ich verstehe es. Also es ist so ein wirklich wahnsinnig guter Film. Sehr künstlerisch. Also es wird halt immer zwischen diesen vier verschiedenen Epochen bzw. Generationen gewechselt. Und das verstehe ich, wenn Leute das so ein bisschen anstrengend finden, weil man merkt, das hat vielleicht beim ersten Mal schauen so, denkt man sich, okay, gut, worauf läuft das so hinaus? Hat es überhaupt so einen klaren roten Faden? Und das ist halt wirklich so sehr künstlerisch. Aber ich fand das dann doch irgendwie, hat dann irgendwann so eine krasse Sogwirkung, weil man hat sich so für jede einzelne Storyline so voll, war ich so voll fasziniert davon, so was diese einzelnen Frauen so aus den verschiedenen Generationen so mitgemacht haben. Und ich finde, das ist so ein durch und durch feministischer Film. Und es ist wirklich so, so sehr toll, auch wirklich, was verschiedene Generationen an Frauen so mitgemacht haben oder was junge Mädchen auch schon alleine so mitmachen, so wie die. So, es gibt so ganz, ganz kleine Momente, wie zum Beispiel so einfach Mädchen so Blicken von männlichen Familienmitgliedern so ausgesetzt sind. Mhm. Und das ist so, so ganz, ganz unangenehm.
Also objektifizierend.
Genau, so richtig, total. Also es ist wirklich wahnsinnig gut inszeniert. Auch wirklich schwere Kost. Es gibt hier auch wirklich harte Thematiken. Aber es ist ein Film, den man sich anschauen sollte. Es gibt eine Szene, die ich wahnsinnig seltsam finde. Es geht um einen Penis. Und
generell, da hast du mich. Das klingt seltsam.
Das ist seltsam. Falls ihr den Film gesehen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr bei dieser Szene auch irgendwie euch gefragt habt, was das sollte. Es geht um Penis und Kühlung. Das sage ich jetzt einmal so
hingeworfen. Ich bin ja gespannt.
Ja, nein, aber es ist wirklich, also der ist wahnsinnig toll inszeniert. Okay. Richtig, vor allem, weil ich habe das Gefühl, so jeder Mensch kann sich was aus diesem Film rausnehmen. Natürlich, vor allem, da der eben auch feministische Themen beinhaltet, ist es natürlich am interessantesten für ein weibliches Publikum. Aber ich finde, der hat darüber hinausgehend noch so viel mehr zu erzählen, so nämlich generational Trauma und auch generell, dass es so dieser ein und derselbe Hof ist, hat so was richtig Nostalgisches. Und ich finde
Ist das so ein Film, wo dann auch der Ort eine Figur ist?
100%.
Das liebe ich.
100%.
Ich finde das richtig spannend. Ich liebe auch diesen A24-Film The Last Black Man in San Francisco. Mhm. Da geht es ja auch viel darum, wie so Orte auch so einen Charakter haben und mit dir sprechen können und Erinnerungen in sich tragen. Und das finde ich auch so ein sehr schönes Element, wenn man das auf der Leinwand einfängt.
Voll.
Das deutsche Gilmore Girls klingt auch ein bisschen so, ne? In die Runde schauen, mehrere Generationen an Frauen.
Das stimmt, aber ich glaube, es ist schon deutlich, deutlich weniger cozy, als dass es Gilmore Girls ist. Na gut. Aber ich empfehle es wirklich sehr, sehr dolle.
Steht auf meiner Watchlist. Die Gangster Gang 2 steht nicht unbedingt auf meiner Watchlist. Der Film startet aber auch diese Woche. Das ist ja das Sequel zu diesem Animationsfilm auch. Der kam 2021 raus oder so. Die Gangster Gang. Mit einem heißen Wolf. Unter anderem ist Sam Rockwell mit dabei oder Mark Maron und Awkwafina im Cast für die Stimmenbesetzung. Also in der Originalsprache natürlich. Hast du den ersten Film gesehen?
Ich habe den ersten Film gesehen. Ich habe den ersten Film gesehen, um den zweiten Film zu sehen. Den habe ich nämlich auch gesehen. Und ich muss sagen, ich mag diesen Animationsstil, weil das ist so das erste Mal, dass DreamWorks wieder so was Neues gewagt hat. So bevor auch der gestiefelte Kater 2 kam, hat die Gangster Gang praktisch schon so den Weg eingeläutet in die Richtung, in die DreamWorks jetzt so aktuell geht, so einen neuen Animationsstil einfach zu schaffen. Mhm. Und deswegen rechne ich das die Gangster Gang so sehr an. Aber es ist dann doch irgendwie auch wieder so eine sehr lineare Geschichte und man merkt, es ist doch wirklich für ein deutlich kindlicheres Publikum irgendwie ausgelegt. Ich finde, es war so trotzdem sehr unterhaltsam. Ich fand den zweiten Teil sogar einen Hauch besser, aber ist halt auch wirklich so, ich glaube wirklich mit Kids, Kids haben da deutlich mehr Spaß dran. Ist halt auch wirklich so eine sehr klischeehafte Geschichte. Es ist halt einfach so eine Gangster-Gang, die eben so ganz viele Raubzüge macht. Mhm. Und jetzt im zweiten Teil sind die halt gut. Und es gibt noch so eine konkurrierende Gangster-Gang und deshalb versuchen die jetzt so die andere Gang so aufzuhalten. Ist ganz interessant. Wie gesagt, muss man halt aber auch nicht gucken.
Okay. Ja. Wir freuen uns alle mehr auf Zoomania 2.
Ja, da gibt's, ich finde, Füchse sind eher hotter als Wölfe.
das könnten Leute mit dich töten für.
Ich weiß. So, wobei, na, der Wolf in der gestiefelte Karte, der letzte Wunsch, der ist schon.
Aber der ist auch gefährlich.
Er
macht mir Angst.
Du weißt, dass ich da stehe.
Das willst du wirklich on tape haben.
Ja, das möchte ich on tape haben. Das ist so, I like it rough, wie Lady Gaga schon einmal gesagt hat.
Bist du Pedro Pascal oder was? Der sagt auch immer ein bisschen zu viel in seiner Promophase für Materialist.
Für was mache ich ein Promo?
Für unseren Podcast, damit Leute dranbleiben.
Das stimmt.
Wofür wir auch noch Promo machen, ist der Film Die Rosenschlacht. Der startet auch diese Woche. Richtig krass aufgefahren wird hier. Und zwar spielen er mit Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg, Nakuti Godwa, Kate McKinnon und Jamie Demetriou. Ich hoffe, ich spreche das richtig auch. Aus. Es geht um ein Ehepaar, wo zwischen ein chaotischer Scheidungsstreit ausbricht. Klassische Story anscheinend. Ich habe den Film leider nicht gesehen. Same. Ich finde, allein wegen dem Cast würde sich das lohnen, den sich anzuschauen.
100%.
Der Regisseur hat zum Beispiel auch Austin Powers gemacht oder Meine Braut, ihr Vater und ich.
Ja.
Klingt wie ein klassischer Rom-Com, Sparte. Ist halt die Frage. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Film wird, aber klingt ganz interessant.
Ja, ich muss sagen, ich fand den Trailer dann auch schon irgendwie so sehr funny, weil also es ist halt natürlich klar, dass dieser Scheidungsstreit irgendwie so sehr chaotische Ausmaße so annimmt und die sich dann wirklich so sehr hassen und sich dann auch sehr an den Kragen gehen wollen. Und ich glaube so, Olivia Colman und Benedict Cumberbatch, ich finde, die haben so das Potenzial dazu, wirklich das so sehr spannend so rüberzubringen.
Olivia Colman ist so eine krasse Schauspielerin. Und Benedict Cumberbatch natürlich auch. Ich finde, das ist so ein Film, der funktioniert allein wegen der Besetzung, also so Star-Karäter-mäßig. Weil selbst wenn das Drehbuch scheiße ist, kann ich mir vorstellen, Olivia Colman kann selbst aus so einem Stück Dreck Gold zaubern.
100%. Glaubst du, dass sie Alte Sommer, als ich schön wurde, besser gemacht hätte, wenn sie die Mutter gespielt hätte?
Definitiv. Das Schauspiel in Der Sommer, als ich schön würde, ist auch so grottig. Also die Mutter von Belly, die kann auch einfach nicht schauspielern, das tut mir leid. Aber also ich habe auch letztens noch so eine Reenactment gesehen auf TikTok darüber, weil jemand so war, ich frage mich wirklich, ob das an den Lines liegt, also am Drehbuch, oder ob die Frau nicht schauspielen kann. Und es, ja, also alles wird so richtig monoton dahergesagt. Also sie könnte gerade sagen so, ich sterbe, ich habe Krebs und es wäre einfach dieselbe Tonlage, wie wenn sie sagt, heute ist ein schöner Tag. Also kann ich nicht empfehlen. Aber Leute, das Drama, die Emotionen.
Dafür bleiben wir am Start.
Ja, die Tränen, die waren da. Wir haben auch noch eine kleine Ankündigung. Und zwar sind wir dieses Jahr wieder Medienpartner vom Fantasy Filmfest. Und wir dürfen auch mal wieder einen tollen Film vorstellen. Und zwar The Things You Kill. Das ist ein sehr packendes Drama und tiefgründig und komplex. Und das ist auch eine Co-Produktion aus unterschiedlichen Ländern. Das ist ja auch immer cool, nicht nur Hollywood hochzuhalten, sondern auch das europäische Kino. Und das ist unter anderem eine Co-Produktion zwischen Frankreich, Polen, Kanada und der Türkei. Und ich freue mich richtig drauf, weil wir werden wieder ganz viele coole Genrefilme gucken. Und wann ist das Fantasy-Filmfest in anderen Städten, Lenny? Du hast es nochmal nachgeguckt.
Okay, ich komme jetzt mit den Hard Facts um die Ecke. Es gibt nämlich das Fantasy-Filmfest, das 39. Fantasy-Filmfest in sieben verschiedenen deutschen Städten. Nämlich in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg oder auch in Stuttgart. Also vielleicht ist bei euch was in der Nähe dabei. Und das findet immer unterschiedlich statt. Könnt ihr auch bei fantasyfilmfest.com herausfinden. Also es findet entweder Anfang September oder Mitte September bei euch statt. Oder auch Ende September, wie zum Beispiel bei uns in Köln. Und es gibt noch hoffentlich Tickets dafür. Wir werden den Film vorstellen. Es wird auch ein Video von uns davor laufen, wenn ihr den Film schaut. Und ja, ich bin sehr gehypt. Also es gibt, läuft wirklich sehr, sehr viel krasses, cooles Zeug. Zum Beispiel Good Boy, ein Film über einen Hund, also ein Horrorfilm.
Aus der Perspektive eines Hundes.
Ist, das ist so ein geiles Konzept.
Unfassbar geil. Ich liebe auch immer diese Zeit vom Fantasy Filmfest, weil so generell Filmfestivals, toll, du guckst den ganzen Tag Filme. Und das Fantasy Filmfest, das große, ist ja auch immer so im Herbst. Mhm. Und dann ach, kann man so cozy Pullis anziehen und dann sitzt man da und weißt du, wir trinken den dritten Energy Drink und uns geht's gut.
Das stimmt. Meistens schlafe ich noch irgendwie in irgendeinem Film. Passiert halt einfach, gehört dazu. Oder hier, worauf ich auch noch wirklich sehr Bock habe, ist Exit 8. Das ist so ein, ja, so ein Horrorfilm basierend auf einem Horrorspiel. So einem kleinen, kurzen. Und ja, das hat so ein bisschen Liminal Space Vibes. Ich hab ein bisschen Bock drauf. Da kriegt man mich ja direkt mit.
Ich bin auch gespannt auf den neuen Quentin Dupieux-Film. Der wird da auch gezeigt. Da wird es bestimmt auch mal wieder lustig, weil sonst sind es auch immer viele Actionfilme oder Horrorfilme. Ja, und manchmal ein bisschen zu blutig für mich, aber trotzdem freue ich mich auch. Also auf Good Boy freue ich mich wahrscheinlich am meisten.
Same. Also deswegen, da habe ich richtig Bock drauf. Dann möchte ich hier noch kurz zum Schluss noch erwähnen, Jonas hat mich nämlich angeschrieben, weil er nicht im Podcast dabei sein kann, möchte aber unbedingt erwähnt haben, beziehungsweise wir sollen dem guten Andreas danken. Der hat nämlich dem Jonas ein Buch zugeschickt, nämlich Imperium von Robert Harris, und der Autor hat auch die Vorlage zu Konklave geschrieben. Und Jonas meint, es klingt zu 100% nach einem Jonas-Buch und er freut sich richtig doll, dieses Buch zu lesen. Also vielen lieben Dank, Andreas, dass du es dem Jonas geschickt hast. Ich hoffe, er liest es bald. So, er soll sich mal beeilen.
Wehe, wenn nicht.
Richtig, weil aber Jonas liest so viel, der liest auch so schnell. Ich weiß noch, als wir saßen letztens so in einem Meeting und da haben wir dann über Bücher geredet und für Stranger Things bereiten uns nämlich so auf das Finale vor, und dann haben wir darüber geredet, sollen wir die Bücher noch lesen und so, und da war halt so ein Buch von 500 Seiten und Jonas war so, ach, snackable, und ich so, oh mein Gott.
Das lese ich Donnerstagmorgens.
Richtig.
Ja, das ist unfassbar. Jonas ist einfach ein Cyborg.
Voll, also.
Der maskiert sich als Mensch.
Das ist, ja, hat auch keine Gefühle.
Doch, Alper Kaltherz.
Stimmt.
Oh, Jonas hat schon Gefühle.
Ja, Jonas hat sehr viele Gefühle.
Ja,
viele Gefühle.
Zu viel.
Nein,
nein, niemals. Jonas, wir lieben dich. Wir lieben auch, Videos für CSB zu produzieren. Deswegen, gib diesem Podcast ein Like und hört doch in der nächsten Folge rein. Wenn es wieder heißt Cinema Strikes Back.
Back, genau.
Tschüss.
Weil das heißt es immer.
Ja, ciao.
Tschüss, tschüss.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation und Redaktion: Jonas Ressel, Marius Stolz, Xenia Popescu, Lennart Schmitz, Alperka Turfan. Aufnahmekamera und Schnitt: Rosa Husemann, Patrick Hochnadel. Grafik und Design: David van Steppold. Jingle: Rahim Erbil. Setbau und Design: Rüdiger Gey, Benedikt Lange. Stimme im Intro und Trenner: Engelbert von Nordhausen und Patrick Roach.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
So, Freunde, jetzt mal kurz alle zusammenreißen. Ich habe hier einen Podcast. Brauche ein Logo, alles drum und dran. Hat jemand schon mal einen Vorschlag für einen Anstrich?
Rot. Ja, du musst gleichzeitig.
Ja, kannst du nicht 3, 2, 1 sagen?
Arschlöcher, wirklich.
Ich dachte sofort. Das klappt ja mega. Warte, sagst du 3, 2, 1?
Ich sag jetzt 3, 2, 1.
Okay.
Tom, bei dir passt auch alles?
Oberbeleuchter, BeleuchterInnen drumherum, alle über Funk.
Ach, das läuft über Funk. Können wir ja schon mal mit dem Trailer starten, wa? Na gut. 3, 2, 1. Eins. Moin, mein Name ist...
Entschuldigung, können wir noch mal kurz das Licht? Wie? Ist scheiße hier gerade.
Hä, wofür brauchen wir jetzt Licht? Ist doch nur ein Audio-Trailer. Egal. Mein Name ist Henk und in meinem Videopodcast Henkes Corner bekommt ihr spannende Geschichten mit unterschiedlichen bekannten Gesichtern aus der Internet-Popkultur.
Also, guck mal, das finde ich ein bisschen respektlos.
Und dich geht's doch gar nicht.
Warte mal.
Dich geht's doch
gar nicht. Warte mal, Nico. Ja, aber das Tobi, das ist mein Freund, ja? Warum lachst du jetzt bei ihm?
Er ist auch unser Freund.
Ich lache mit ihm. Ob YouTuber, TikToker, Streamer oder Musiker.
Sie haben sich dann angefangen, so ein bisschen Sorgen zu machen, als es dann halt echt viel Geld wurde. Und ob das halt alles so legal ist und ob das alles so in Ordnung ist.
Bei diesem Podcast ist alles und für jeden etwas dabei. Jeden Mittwoch neu auf allen Podcast-Plattformen und in den ARD-ZDF-Mediatheken.
Ich glaube, ich hab da, glaube ich, Schulden oder so.
Nein! Nein! Warte, du lade dich ein! Ich halte euch den Campingstuhl frei und freue mich auf euch. Bis bald in der Corner.
Das war ein Podcast von Funk.